Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns. Wir haben mit Kaspar und Tobi über tick-toxische Männlichkeit gesprochen und darüber, was wir als Linke gegen die antifeministische Radikalisierung junger Männer im Netz tun können. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern manchmal auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren gern und viel über politische Strategie und machen diesen Podcast jetzt, um die Diskussion mit euch zu teilen. In letzter Zeit wurde ja viel über die Radikalisierung junger Männer diskutiert. Man hat das auch in Wahlen gesehen, dass sich da so eine immer stärkere Spaltung eigentlich aufgetan hat zwischen jungen Frauen, die tendenziell immer linker werden, und jungen Männern, die tendenziell immer rechter werden. Das wird auch als politischer Gender Divide diskutiert, also eine Spaltung nach Geschlecht. Und das haben wir in einigen der letzten Wahlen gesehen. Zum Beispiel in Deutschland konnten wir das sehen, dass junge Männer stärker AfD wählen und junge Frauen viel stärker Grüne und Linke gewählt haben. Und ganz deutlich wird das auch in den USA. Das wird ja jetzt zum Beispiel auch nach dem Attentat auf den rechten Influencer und Podcaster Charlie Kirk diskutiert, dass der es geschafft hat, online und in seinen Debate-Formaten ganz viele junge Männer davon zu überzeugen, radikal rechts zu wählen. Und viele Frauen sich davon aber nicht so angesprochen fühlen.
Ein Grund für diese Entwicklung und auch ein Grund für den Erfolg von Leuten wie Charlie Kirk ist die Radikalisierung junger Männer auf Social Media, also auf Plattformen wie zum Beispiel TikTok, Instagram und YouTube. Überall gewinnt die sogenannte Manosphere Terrain und spricht verunsicherte junge Männer ganz gezielt an mit einfachen Botschaften darüber, was es ist, ein Mann zu sein.
Die meisten von uns sind ja jetzt nicht auf TikTok in diesen Bubbles unterwegs oder bekommen vielleicht diese Videos auch nicht so sehr angezeigt. Und deswegen spielen wir euch jetzt noch mal ein paar Beispiele dafür ein.
Tu dir selbst einen Gefallen und bring dir mal bei, deine Schnauze zu halten. Du redest mehr, als man dich gebeten hat, und verlierst das Interesse deiner Mitmenschen und sogar das Respekt. Am Ende redest du so viel, dass dir das Gesagte sogar zu Verhängnis wird. Wenn du einfach mal lernst, deinen Mund zuzumachen und mehr zuzuhören. Kommst du erst mysteriöser rüber, so cringe es klingt?
Hast du jemals gehört, wie dein Vater sagt, ich gehe heute nicht arbeiten, weil ich traurig bin? Genau. Scheiß auf deine Gefühle und scheiß auf diese Musik.
Let me ask you a question as a man at home, genuinely, truthfully. Would you rather be a loser who's always smiling, a happy loser, or would you rather be a stressed winner?
Alleinsein ist definitiv besser, als sich ständig mit Lügen, Betrug und Enttäuschungen herumzuschlagen. Wer braucht schon diesen emotionalen Zirkus? Besser ein ruhiges, dramafreies Leben, als sich in Beziehungen zu verstricken, die am Ende nur Kopfschmerzen und Herzschmerz bringen. Ehrlich, manchmal ist Einsamkeit das kleinere Übel.
Frauen, Bruder, wir sind in Zeiten angekommen, wo wir uns von Frauen anhören müssen, was es heißt, ein Mann zu sein. Ich sehe Freunde, die eine sagt, diese ganzen, die keine Gefühle zulassen, sind eh voll die, oho. Die andere sagt, Unterschied zwischen Junge und einem Mann. Ein Junge sagt angeblich, ich will nicht, dass du beste Freunde hast. Und der Mann sagt, du kannst so viele beste Freunde haben, wie du willst, männliche. Chill da, Bruder, vor Kamera, man sieht alles. Die will mir was erzählen von Männlichkeit. Du hast nicht mal dein eigenes Geschlecht gecheckt. Die Rolle einer Frau hast du noch nicht mal verstanden. Oder ich muss echt wie früher wieder posten, einfach raus.
If you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen.
Sie verarscht dich, während du dir deinen Kopf fickst. Mit Verlustangst ist sie mit ihrem Kopf gar nicht bei dir. Wenn sie deutlich weniger als du in die Beziehung investiert, dann lass es einfach sein, meine Fresse. Sonst wirst du auf die Fresse fallen. Schließ dich uns an. Wir arbeiten an uns und sorgen uns um unsere Zukunft. Werde einfach.
Die Soundbites, die ihr gerade gehört habt, die kommen aus dem Deutschlandfunk-Feature Hacking the Manosphere. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, werden da ganz viele Elemente eingesetzt. Also es gibt dramatische Musik, die Männer sprechen zum Teil sehr aufgeregt und sehr emotionalisiert, haben so eine sehr klare Ansprache an ihre Hörer oder Watcher. Und fordern die halt dazu auf, dass sie stark sein müssen, dass sie sich disziplinieren müssen, dass sie nur erfolgreich sind, wenn sie einen super Körper haben, den sie die ganze Zeit stellen, Und dass sie sich nicht an Frauen ausrichten sollen, sondern dass sie sich vor allem an anderen Männern ausrichten sollen, was ihre Ideale angeht, ihre Ziele, was Erfolg bedeutet. Und dass Emotionen dabei eigentlich vor allem im Weg stehen und unterdrückt werden müssen.
Inken und ich haben uns gefragt, was man gegen diese Entwicklung tun kann und haben Kaspar Weimann und Tobi Spiegelberg zu uns in den Podcast eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man diese Entwicklung stoppen kann. Kaspar Weimann ist Mitglied im Online-Theater .live und hat die Kampagne Mike mit ins Leben gerufen, bei der er und seine Kolleginnen ganz gezielt diese Rhetorik und Ästhetik der Manosphere gehackt haben, um junge Männer wieder mit empathischen Botschaften zu erreichen und sie dazu anzuregen, sich ja, mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen.
Und Tobi Spiegelberg, unser zweiter Gast, hat Detox Identity mitgegründet. Die Initiative arbeitet an Schulen sowohl mit den Lehrkräften, die sie fortbilden, als auch mit den Schülerinnen und Schülern, mit denen sie ihre Erlebnisse auch mit radikal rechten Männern auf TikTok oder anderen Social-Media-Plattformen reflektieren und darüber nachdenken, was eigentlich diese Stereotypen, Gender, Ideale mit ihnen machen und was für Erwartungen das in ihnen an Geschlecht weckt. Und dafür arbeiten sie unter anderem in Workshops an Schulen und von der Arbeit berichtet Tobi auch gleich im Gespräch.
Jetzt viel Spaß bei der Folge mit Kaspar Weimann und Tobi Spiegelberg zu TikTok-toxischer Männlichkeit.
Viel Spaß.
Hallo Tobi, hallo Kaspar. Ja, vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen mit einer persönlichen Vorstellung, damit die HörerInnen euch ein bisschen besser kennenlernen können. Kaspar, magst du vielleicht als erstes so ein bisschen erzählen, wer du bist und wie du auch dazu gekommen bist, dich jetzt politisch oder aktivistisch mit dem Thema Männlichkeit auseinanderzusetzen?
Ja, voll gerne. Also ich bin Kaspar, verwende Pronomen er, sie oder they. Ich komme vom Theater machen, also ich habe Schauspiel studiert und irgendwie auch als eine queere Person, die Schauspiel studiert hat, irgendwie habe ich mich viel da schon mit so eigenen Fragen an, was bedeutet Männlichkeit, was repräsentiert sie, was repräsentiere ich als Körper gestellt. Und dann habe ich aber so eine künstlerische Erfahrung mit so, welche Rolle spielt Theater auf Social Media? Weil wir blicken als Kollektiv, in dem ich bin, online-theater.live, auf Social-Media-Plattformen eigentlich als so theatrale Räume, als Bühnen. Und auf diesen Bühnen sind so RadikalisierungstreiberInnen, sehr, sehr starke Spielerinnen auf diesen Plattformen. Und dazu gehören eben rechte Netzwerke, antifeministische Netzwerke und auch maskulinistische Netzwerke. Und über diesen Zug, über diese Beschäftigung mit Radikalisierungsprozessen und was man dagegen tun kann, kam irgendwann das Thema Männlichkeit dazu und da haben wir so ein Projekt gemacht, wovon wir auch später bestimmt erzählen ein bisschen.
Ja, cool. Das sind jetzt schon viele, viele Stichworte, wo wir später drauf zurückkommen werden. Vielen Dank. Tobi, du kommst ja nicht aus der Theaterwelt, sondern bist eher in der politischen Bildungsarbeit und in der Organisationsentwicklung aktiv mit Detox Identity. Wie bist denn du da so reingerutscht, dass auf einmal so dieses Thema ja, Identität, Männlichkeit, Feminismus so dein täglich Brot geworden sind?
Ich bin Tobi, Pronomen er, ihm. Mit Fabi, der Person, mit der ich Detox gegründet habe, haben wir in so den Anfang unserer 20ern studiert und unterschiedliche Sozialwissenschaften. Und da kam eigentlich gar nicht sowas auf wie Feminismus. Und dann hatten wir beide Gelegenheit im Auslandssemester einen Kurs dazu zu belegen, interessanterweise auch von einer männlich gelesenen Person. Genau. Und da habe ich das erste Mal quasi auf so einer theoretischen Ebene eigentlich feministisch denken und zu analysieren gelernt und darüber und über die Politisierung von vielen Personen in meinem Umfeld, also vor allem da von Flinter-Personen, verstehen gelernt, dass eigentlich viele Probleme, mit denen ich mich da gerade so rumschlug, auf persönlicher Ebene, auf Beziehungsebene, auf politischer Ebene, sehr eng mit der Männlichkeitskonstruktion, mit der ich aufgewachsen bin und die in meinem Umfeld präsent ist, zusammenhängen. Und dass ich da irgendwie nie drüber rede. diese Erfahrung haben Fabi und ich geteilt und dann mal versucht, so darüber zu reden und auch uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie kann man eigentlich Gespräche dazu anregen, vor allem auch in Kreisen, die das nicht miteinander gewohnt sind, also mit männlich gelesenen Personen.
Was für Gespräche zum Beispiel?
Wie geht's dir? Nein, Spaß. Das ist in der Tat eine Frage, die oft nicht wirklich beantwortet wird in solchen Kreisen. Das ist immer so ein bisschen so ein Running Gag, dass Fabi das manche Personen 10 Minuten lang immer wieder fragt, um irgendwann dahinter zu kommen, so, wie geht's der Person wirklich? Und so eine Art der Zuwendung, aber auch eine Art von sich überlegen, was bedeutet eigentlich Männlichkeit für mich? Was sind eigentlich Privilegien, das Wort dann so erstmal kennenzulernen, dessen Alltagsrelevanz? Sind herausfordernde Gespräche, wie wir damals dann erstmal verstanden haben. Und da haben wir die Motivation gefasst und die Lust gefasst, dazu uns und aber andere auch mehr anzuregen. Und dann gab es so einen Moment, das ist quasi so der Gründungsmoment davon, dass wir in so einem Seminarhaus zusammen waren mit so einer Gruppe, mit der wir uns da jeden Sommer getroffen haben und immer wieder Leute was einbringen. Und dann haben wir einen kurz den Schluss gefasst, männlich gelesene Personen dazu einzuladen, sich mal kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen und über Beziehungen zu reden, über Sexualität zu reden und ja, über auch Druck, den sie vielleicht auch allgemein in ihrem Leben rund um Männlichkeit verspüren. Und das war dann so, so schön und so, so beeindruckend, was plötzlich so möglich war, mit Leuten, die wir seit 10 Jahren kannten teilweise und aber irgendwie nicht kannten, dass daraus das quasi entstanden ist. Und dann haben wir vor allem eine Bildungsarbeit begonnen, relativ schnell, aber auch mit erwachsenen Personen und immer quasi mit dieser Idee, männlich sozialisierte Personen an feministisches Denken heranzuführen und denen quasi aus ihrer eigenen Lebenswelt heraus einen Zugang dazu zu verschaffen. Und das war ganz schön aufregend. Wir haben uns in einem sehr politisierten Umfeld bewegt. Von vornherein auch dieses so als Cis-Männer in so einem Kontext Bildungsarbeit zu machen, hat uns sehr beschäftigt und hat auch immer wieder so Fragen aufgeworfen, so was ist jetzt eigentlich so der Raum, der Sinn macht? Genau, weil es schon natürlich eine Konstellation war von so männlich gelesene Personen erklären jetzt irgendwie auf einer pädagogischen Ebene, aber trotzdem feministische Perspektiven oder zumindest ihren Zugang dazu. Und aus dieser Auseinandersetzung heraus hat sich dann immer mehr entwickelt, dass wir gemerkt haben, so da, wo wir, glaube ich, wirklich wirksam sein können, wo es Sinn macht, ist der Bereich von Antifeminismus, also beziehungsweise in Kontexten, also wir arbeiten viel in Zwangskontexten, in Schulen, da müssen halt alle hin und da begegnen uns eigentlichen Personen und halt auch unter anderem Personen, die schon sehr stark von ja, antifeministischen und auch rechtsradikalen Narrativen so affiziert sind und auf die quasi haben wir einen Fokus, dass wir uns darauf fokussiert haben und dazu auch irgendwann ein Forschungsprojekt gemacht haben, wie man eigentlich mit Personen gut pädagogisch arbeiten kann, die erstmal Widerstände haben gegen feministische Perspektiven.
Cool. Ja, danke euch beiden für eure Vorstellung. Ja, verschiedene Wege und auf jeden Fall auch so eine sehr prägnante Zeit, an die sich, glaube ich, ja alle in den 20ern gut erinnern können. Und da bist du dann ja den Weg gegangen, Tobi, sich sozusagen eher in Richtung feministische Perspektiven zu entwickeln. Und wir fangen jetzt aber im Gespräch an, erstmal über die anderen Männer zu sprechen, die sich nämlich genau in der Zeit antifeministisch radikalisieren. Und ja, wenn man über die Radikalisierung junger Männer spricht, dann dauert es meistens nicht lange, bis man irgendwie auf TikTok oder Social-Media-Plattformen kommt. Und deswegen wollen wir da auch mal anfangen. Und ich wollte euch fragen, wie funktioniert denn diese Radikalisierung online und auf TikTok? Kasper, vielleicht magst du anfangen, wie das, was wieder auch eure Untersuchungen gelaufen sind, was ihr da rausgefunden habt.
Ja, also ich versuch's mal. Also erstmal ist so total wichtig, dass die nicht nur online stattfindet, sondern die funktioniert so in ganz, ganz vielen verschiedenen so Wechselwirkungen, aber eben auch online. Und zwar bieten Social-Media-Plattformen ja eben die perfekten Grundlagen, die perfekten Räume dafür, verkürzende und emotionalisierende Inhalte zu verstärken. Und das heißt, Social-Media-Plattformen an sich sind Orte, in denen man halt, wie alle wissen, sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv in so Echokammern irgendwie so gerät. Und wenn wir jetzt aber wenn wir jetzt im Bereich von diesen Männlichkeiten oder auch von diesem Wort des Maskulinismus rausgehen, dann lässt sich beobachten, dass viele dieser Radikalisierungsprozesse orchestriert werden, das heißt gesteuert werden. Es gibt Menschen oder Netzwerke, die so wie dahinter stehen und so Menschen gezielt in bestimmte Radikalisierungsschleifen ziehen, einfach deswegen, weil sie damit haufenweise Kohle verdienen. Ne? Also man kann sehr, sehr gut bei so realen Problemen, die Leute irgendwie so ansetzen, die Leute irgendwie haben, ansetzen und dann eben komische Lösungen dafür anbieten, die man dann verkaufen kann. Genau, zum Beispiel Dating-Coachings verkaufen, weil Jungs wollen unbedingt jemanden daten und wollen weibliche Aufmerksamkeit bekommen. Das kriegen sie aber nicht und deswegen brauchen sie Tipps und deswegen wenden sie sich an Dating-Coaches. Das ist so ein richtiges On-the-Nose-Beispiel. Das können auch sowas wie Pyramidensysteme sein. Das können auch Dinge sein, die noch subtiler sind. Einfach Denkfabriken, alternative Universities, in denen beigebracht wird, wie das System eigentlich funktioniert und so weiter, was dann halt auch was kostet. Das heißt, es ist so wie ein großes Geschäftsmodell, diese orchestrierte Radikalisierung oder eben politische Vorteile. Ne? Und deswegen ist sozusagen das Scharnier zwischen so männlichen Radikalisierung, also maskulinistischen Radikalisierung zu so Rechtsextremismus auch einfach da. Und wie es funktioniert? Also Radikalisierungsprozesse an sich sind nicht so, ich schaue mir ein Video an und habe danach eine völlig andere Weltanschauung, sondern ich bin für eine ganze Zeit, für einen ganzen langen Zeitraum, der mehrere Wochen, Monate, wenn nicht Jahre geht, eigentlich in diesen immer gleichen Umgebungen unterwegs und ich kriege ganz, ganz viele Mikroimpulse und also kleine Impulse. Und wie die zusammenspielen oder über das Zusammenspiel dieser Mikroimpulse bildet sich dann nach und nach eine Ideologie, in der die zum Beispiel sagt, dass Frauen der Grund dafür sind, dass es Männern scheiße geht in der Welt oder dass es gar keine wirklichen Depressionen gibt, sondern Depressionen ein Tool sind, um uns alle gleichzuschalten und dass es nur depressive Phasen gibt, die man aber nicht mit einer Therapie überwinden kann, sondern indem man ganz viel Sport macht. Zum Beispiel. Wir haben uns angeschaut, wie diese Prozesse stattfinden. Nicht deswegen auf TikTok, weil TikTok so ganz, ganz schlimm ist im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen, sondern deswegen auf TikTok, weil man auf TikTok einfach sehr, sehr gut recherchieren kann. Und da sind uns dann halt so ganz viele solche Sachen aufgefallen. Zum Beispiel so Coaches oder Leute, die sich so als großer Bruder inszenieren und so an den Bro appellieren und dann so sagen, ey, scheiß auf deine Gefühle, zieh durch, du musst sozusagen durchhalten, du musst am Ende der Gewinner sein, du musst am Ende finanziellen Erfolg haben, und das kannst du nur, indem du jetzt durchpowerst. Und da gibt es zum Beispiel, ich glaube, sehr, sehr viel ein Umlauf und ein ganz, ganz großer Begriff ist ja so dieser Alpha-Male, ist so dieser Erdwolf, der dominante Typ. Aber ich glaube, das ist so ein krasses oder krass stigmatisiertes Popkulturphänomen jetzt schon geworden, dass das gar nicht so sehr zieht. Was aber zieht, ist so der Sigma-Male. Also der Mann, der eigentlich genau die gleichen Merkmale hat wie der Alpha-Wolf, als sich durchgesetzt, er ist finanziell erfolgreich, nur noch extrem von sozialer Isolation geprägt. Das heißt, für die ist das soziale Umfeld, spielt gar keine Rolle mehr, sondern er geht alleine durchs Leben. Und das verstärkt natürlich so Gefühle von Einsamkeit.
Also vom Leitwolf zum Lonely Wolf, könnte man vielleicht sagen.
Auf jeden Fall.
Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel, also warum ist denn das was auch auf TikTok als Medium so gut funktionieren scheint, diese irgendwie radikal antifeministischen Inhalte?
Einerseits, weil TikTok wie jede Social-Media-Plattform eine Verkaufsstrategie, also eine super Verkaufsplattform ist und deswegen sozusagen alles, was irgendwie mit Werbung agiert und mit Affektpolitiken sozusagen funktioniert. Andererseits können sich auf TikTok sehr, sehr leicht so Nischen-Communities bilden durch die algorithmischen Funktionsweisen. Und andererseits können sich durch so Bildästhetiken und durch Videoregelungen halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach Zielgruppen finden. Also es gibt so, wenn ich halt eine bestimmte Ansprache wähle, wenn ich die ersten Sekunden eines Videos auf eine bestimmte Art und Weise gestalte oder das ganze Video auf eine bestimmte Art und Weise gestalte, dann erreiche ich automatisch Leute. Das heißt, die Frage ist, wer wird von welchem Video gehookt? Und wie kann ich sozusagen meine Videos oder wie kann Videos so gestaltet werden, dass diese bestimmten Zielgruppen gehookt werden? Und da bilden sich natürlich so eigene Ästhetiken raus, die so ganz, ganz spezifisch sind für so junge, männliche Bubbles.
Eine Serie, die ja in dem ganzen Bereich auch von Radikalisierung junger Männer spielt, ist ja dieses Frühjahr rausgekommen und hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Adolescence heißt die. Das ist eine vierteilige Serie auf Netflix. Und ich erzähle ganz, ganz kurz den Plot sozusagen. Am Anfang wird eine junge Frau oder eine Mitschülerin umgebracht. Es wird ziemlich schnell klar, dass der Täter ein Mitschüler ist. Und dann im Grunde dreht sich die Serie darum, was eigentlich dazu geführt hat, dass dieser Junge seine Mitschülerin umgebracht hat. Und es geht viel um Online-Mobbing, diese ganzen versteckten Signale und versteckten Messages rund um Männlichkeit und Geschlecht, die sozusagen im Grunde diesen Jungen in so eine Incel-Richtung radikalisieren, könnte man vielleicht sagen. Genau, offenbar nochmal eine Watch-Empfehlung, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, an die Hörerinnen und Hörer. Was die Serie ja, glaube ich, auch so spannend macht, ist, dass sie so eine Brücke baut von Radikalisierung online zu den Konsequenzen, die dann am Ende ja sogar in dieser Serie in einem Mord münden, aber halt zu in der Welt, in der Schule, wo auch ganz viele Erwachsene rumlaufen, die zum Beispiel dem Thema gegenüber total ahnungslos sind und gar nicht mitbekommen, was da passiert. Und das ist jetzt auch im Gespräch hier die Überleitung zu dir, Tobi. Du bist ja viel an der Schule und bist da in Kontakt sowohl mit Lehrkräften als auch mit Schülerinnen und Schülern. Wie erlebst du das denn da? Was kommt denn da sozusagen aus dieser Online-Radikalisierung schon in den Klassenzimmern an? Und vielleicht auch, wie erlebst du da die Lehrkräfte? Sind die up-to-date? Bekommen die was mit? Oder sind
wie
die so
überfordert sind sie?
Ja, wie überfordert sind sie?
Sie sind einfach sehr überfordert. Und ich war auch letzte Woche wieder an der Schule, wo gerade das Handyverbot sehr konsequent durchgesetzt wird. Das ist halt eine Strategie, zu versuchen, quasi diese digitalen Welten, zumindest aus dem Schulraum, wo man noch so Regeln aufstellen kann, zu verbannen. Das hat sehr viele positive Effekte, aber führt natürlich nicht dazu, dass man so etwas wie Medienkompetenz irgendwie ja integral in allen Schulfächern verankert, was, glaube ich, eine zentrale Aufgabe ist, die es gerade gibt. Genau, in unseren Workshops gibt es quasi einen Moment oder eine methodische Phase, wo genau diese Brücke eigentlich ganz gut deutlich wird von so sozialen Medien und der Art, wie sich da mit Männlichkeit, Weiblichkeit, aber auch sexueller Orientierung auseinandergesetzt wird und Queerness beispielsweise. Genau, wir sammeln immer so Erwartungen und Ideen, die Personen kennen, die quasi aus der Gesellschaft heraus da sind, was so irgendwie so richtige Männlichkeit bedeuten soll oder richtige Weiblichkeit bedeuten soll, um so einen Einstieg zu finden, auch für die Jugendlichen quasi aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Was macht ihnen eigentlich Druck? Was kennen sie? Und was bedeutet das eigentlich, wenn wir alle das kennen? So, das ist immer so ein bisschen der Einstieg. Und dann schauen wir uns quasi deren Zuspitzung an in Form von Charakteren, die es halt irgendwie auf Social Media gibt, die dann irgendwie so Live-Coaching machen oder beispielsweise Treadwife-Content, wo dann halt im perfekten Outfit beispielsweise nachts noch Pommes frisch gemacht wird und irgendwie Chicken McNuggets. Genau, solche Videos besprechen wir. Und um erstmal auch nochmal diesen Druck klar zu machen und das Unrealistische und eigentlich quasi ist das, was Kaspar eben beschrieben hat, dieses das Profitinteresse dahinter deutlich zu machen, ne? Wer leuchtet diese Person aus, wer reicht da das Handtuch, wenn irgendwie Ashton Hall, das ist so die Person, die wir oft angucken, quasi aus dem maskulinistischen Kontext, morgens erstmal schwimmen geht um 6.40 Uhr, nachdem ihm eine Banane gereicht wurde, mit der er sein Gesicht gepeelt hat. Genau, also was für Personen leisten eigentlich dann auch so die Arbeit drumherum? Und was sind da so die Mechanismen? Das ist der erste Schritt. Und aber Ziel des Tages, also wenn wir auf Social Media so einen Fokus nehmen, ist oft auch, dass die selber tätig werden und eigentlich quasi Content kreieren, der diese Ideen rund um Männlichkeit, Weiblichkeit oder was auch immer rund um Geschlecht, ja, dass diese Konstruktion vervielfältigt und aufweicht. Sie sich darin üben, mal andere Narrative einbringen zu können. Und was bedeutet das eigentlich für sie? Also was finden sie, ist eigentlich unterrepräsentiert? Das ist so ein bisschen das Ziel. Jetzt komme ich zu dem Brückenmoment. Dafür geben wir ihnen die Aufgabe, selber zu schauen, wie kann ich eigentlich aus meinem Feed heraus Sachen entdecken, die mit diesen Stereotypen brechen. Da müssen wir manchmal sehr explizite Hashtags mitgeben oder halt quasi Personen auch mal vorschlagen, wenn sie jetzt irgendwie selber aus ihrem Feed heraus das nicht finden. Damit füttern wir natürlich, ich hoffe in deinem Sinne, Kaspar, auch ihren Algorithmus, weil sie dann natürlich auch Watchtime Personen schenken, die sie vielleicht sonst einfach gar nicht mehr sehen. Und dann passiert oft was sehr Spannendes, weil dann schauen wir uns das an, gemeinsam auf der, also meistens gut digitalisierten Tafel. Und dann kriegen wir quasi Online-Hetze live mit. Weil dann schauen wir uns Inhalte an von Personen, die queer gelesen sind, von Personen, die vielleicht auch männlich gelesen sind, aber halt Kleidung tragen oder andere Symboliken in den Videos zeigen, die halt weiblich konnotiert sind. Und dann kommen Kommentare. Das von den Leuten, die zuschauen. Und das, ich habe das mal genannt, das ist wie so der Live-Kommentar-Feed. Das ist dann so unmittelbar, also man hört dann quasi, was sonst geschrieben wird. Oder was sonst so Reactions sind, weil du meintest ja auch eben, TikTok ist so krass auf so sehr, sehr starke Diskurse aus. Da wird ja immer ständig auch reagiert auf andere Videos. Genau das passiert dann im Klassenraum. Und da wird es dann sehr explizit. Ich meine, Homofeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit hören wir auch die ganze Zeit. Aber in dem Moment, wo wir uns diese Videos anschauen, wird es sehr laut.
Ihr guckt die Videos an und dann redet irgendjemand rein und sagt was wie No Homo. Oder irgendwie, was sagen die Leute dann? Wie kann ich mir das vorstellen?
Letzte Woche hatte ich einen männlich gelesenen Schüler, der einfach immer zu allem laut gay gerufen hat. Was jetzt erstmal eine Beschreibung ist, die aber beleidigend gemeint war. Und das haben wir dann aufgegriffen. Und bei dem Schüler war es dann so, sehr viel einfach erstmal interessiert nachzufragen. Kann ich ja gleich nochmal zurückkommen, was so unsere pädagogische Herangehensweise dabei ist. Aber erstmal sehr interessiert nachgefragt, so warum das jetzt so direkt kommt. Und was heißt das eigentlich? Das war sehr schwierig herauszufinden. Diese Person hat einfach immer wieder das Gleiche wiederholt. Aber uns war wichtig herauszuarbeiten, dass da ja eine beleidigende Facette, also dass das als Beleidigung gemeint ist und auch so ankommt und was das für eine Wirkung bei Personen hat, die halt sowas häufiger hören und wie stark das dann auch eigentlich mit so Mobbing-Strukturen zusammenhängt. Also weil das auf Social Media immer ja geballt auf Personen, die nicht in der Norm entsprechen, hereinprasselt. Und was das mit Leuten macht, weil Mobbing ist oft was zum Beispiel in der Klasse auch schon eine Erfahrung ist, die alle teilen. Hängt auch oft, der ist irgendwie verbunden auf den strukturellen Diskriminierungsmerkmalen. Aber genau, da war es dann unwichtig herauszuarbeiten, so dass das eine verletzende Wirkung hat und dass das Leute halt häufiger hören. Und auch wenn du aus der Verantwortung rausgehst und das als Spaß deklarierst, das eine Wirkung hat. Das ist dann in dem Moment das pädagogische Ziel.
Ja, cool. Voll spannend schon mal diese Einblicke aus dem Klassenzimmer irgendwie zu hören, was dann genau abgeht. Wenn da jemand sowas so kommentiert wie gay, dann heißt es ja schon, dass die Person ein sehr spezifisches Bild davon hat, was eigentlich ein Mann sein soll. Und vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Was wird denn in diesen Videos oder was bekommt ihr denn auch in der Schule mit so... Was sind denn diese maskulinistischen Talking Points zu was ist ein Mann?
Ich habe ja eben die Übung skizziert, die wir machen, wo wir am Anfang Ideen sammeln dazu, was dann quasi ein richtiger Mann ist oder eine richtige vermeintliche Frau ist. Da kommen ganz viele Ideen, die in der Tat fast in jedem Klassenraum eine hohe Schnittmenge haben. Also bezeichnen wir als Männlichkeitsanforderungen. Das sind quasi Ideen, die verbunden mit dieser Konstruktion von Männlichkeit Menschen begegnen, wie sie sich verhalten sollen. Also Erwartungen an Verhaltensmuster und so. Und diese Erwartungen richten sich an Personen, die männlich gelesen werden und sind auch wichtig für Personen, die als männlich anerkannt werden wollen. Weil das quasi dann damit zusammenhängt, Männlichkeit zugeschrieben zu bekommen. Da sind ganz viele Negative auch dabei, weil in der Tat diese Person, von der ich eben berichtet habe, bei der Übung nicht gay gesagt hat und das und nicht sagen konnte, was das dann eigentlich heißt. Also die Heteronormativität konnte die Person nicht mehr ausdrücken, sondern hat quasi halt nur diese Homofeindlichkeit, die sehr stark verankert ist in Männlichkeitskonstruktionen, auch wegen Misogynie und so weiter, benannt. Katharina Debus, das ist eine Person von Dissens, kann ich sehr empfehlen, die wissenschaftlichen Erörterungen dazu, so geschlechterreflektierter Pädagogik, hat das mal ganz gut zugespitzt, dass es bei Männlichkeitsanforderungen eigentlich immer darauf ankommt, souverän zu wirken. Nicht unbedingt zu sein, aber zu wirken. In jeder Situation Ruhe zu bewahren und zu wissen, wie man die lösen kann. Im Zweifel, das ist vielleicht schon ein Übergang gleich auch zum nächsten Thema, das intellektuell einordnen zu können, also zu überfordernden Situationen in Adorno-Zitat parat zu haben, ist auch oft eine Form von Souveränitätsperformance.
Wir kennen sie alle.
Ja, und und in der Tat, soweit mein Eindruck, also ich arbeite halt viel pädagogisch dazu und gucke mir an, was die Jugendlichen dann auch so sehen die ganze Zeit, sind viele von diesen Männlichkeitsangeboten auch von diesen antifeministischen Influencern auch so Lösungsangebote für Krisen, die es den Jugendlichen erlauben, wieder souverän da rauszugehen. Und das kann sein, indem sie sich körperlich stählern, indem sie sich psychisch, in meiner Perspektive, verkümmern fast, also in eine Einsamkeit reingehen, in eine Selbstkontrolle, in eine Nicht-Sich-Öffnen. Also das sind alles Krisenangebote, die in der Realität nur dazu führen, dass sich die Krisen verschlimmern für die Person. Okay. Aber das wirkt erstmal gut und das wirkt erstmal sexy und so einfach. Also genau, so deinen Alltag, deine Morgenroutine so darauf auszulegen, dass du halt psychisch extrem stabil bist, intellektuell dich fortgebildet hast, damit du zu allem immer schlauer sein kannst und auch noch physisch quasi dich stählerst, um jeder physischen Herausforderung gewachsen zu sein. Das ist alles ein Souveränitätsangebot. Und das, genau, erlebe ich ganz viel.
Ja, total interessant. Das hat ja echt auch super viel mit Kontrolle erstmal über sich zu tun. Aber sozusagen, es ist ja Kontrolle, die dann sich sozusagen ja in der weiteren, gerade wenn man das aus feministischer Perspektive nochmal drauf guckt, die sich dann ja sozusagen in der weiteren Sozialisation auch sozusagen unter Umständen auf die Partnerin, auf die eigene Familie und sozusagen auf das dann in Anführungsstrichen erweiterte Selbst irgendwie überträgt, dass man da sozusagen dann auch immer das Gefühl hat, alles kontrollieren zu müssen und der Souverän sozusagen über die den Haushalt zu sein. Vielleicht gehen wir jetzt aber einfach direkt, Tobi, bei dir nochmal weiter in die Bildungsarbeit. Du hast uns ja vorhin schon ein bisschen einen Einblick da reingegeben, was ihr da konkret dann in den Schulen macht. Erzähl doch nochmal, also sozusagen, wenn ihr da reingeht, ihr habt jetzt schon das jetzt schon das jetzt schon angesprochen, dass ihr dann genau Erwartungen an Männlichkeit abfragt, dass ihr gemeinsam diese Videos anguckt. Wie geht ihr denn am Ende vielleicht auch aus so einem Workshop raus oder vielleicht erzählen uns auch mal, wie der abläuft und wie, was sozusagen dann am Ende euer Ziel dabei ist?
Es gibt mehrere Ziele natürlich. Ich glaube, ein quasi primäres Ziel ist, den Grad an Verletzungen, der immer, also durch Reproduktion in so einem Kontext, ich habe ja eben schon erzählt, wir machen ja quasi methodisch auch Reproduktionen. Ne? Und ne, die Queerfeindlichkeit, die passiert, wenn wir uns Videos anschauen und so, das ist ein hoher Grad an Reproduktion und da ist ein primäres Ziel, das so klein wie möglich zu halten. Realistisch ist es leider, dass das immer passiert, auch in dem Raum dann. Und das aber versuchen zu bearbeiten und quasi halt Impulse auch reinzusetzen, so dass das falsch ist und dass es da auch andere Möglichkeiten und andere Räume gibt. Genau, also vor allem, wenn wir merken, da sind Personen besonders betroffen, dann auch nochmal auf die einzugehen. Also das ist so die Perspektive von zu schauen, dass Betroffene geschützt und gestärkt werden. Und gleichzeitig, und das meinte ich auch am Anfang mit unserem Fokus, haben wir den Anspruch oder versuchen wir es immer wieder, möglichst alle zu aktivieren, da irgendwie zumindest mal drüber nachzudenken und einen Zugang dazu zu finden, warum macht es eigentlich für alle Sinn, sich, also feministisch darf man das vielleicht erstmal auch dann gar nicht nennen in solchen Räumen, weil das schon sehr, sehr belegt ist für viele Leute, ne, die beispielsweise antifeministisch sind, dann geht es erstmal darum, einen Zugang dazu zu finden, sich kritisch zu reflektieren in der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Jetzt habe ich das sehr kompliziert ausgedrückt. Ne, die Methoden, die ich eben erzählt habe, sind halt quasi die Art, wie wir das im Klassenraum machen. Dass sie erstmal merken, so, boah, da ist ein krasser Druck. Und irgendwie ist niemand so, wie dieses Ideal sich darstellt. Und das, was ich im Internet sehe, ist krass hochpoliert und macht mir extremen Stress. So, weil niemand hat so einen Alltag oder niemand kann so einfach mit Situationen umgehen. Das sind irgendwo Versprechen, die auch falsch sind. Weil ich kenne eigentlich niemanden, der so ist. So, das versuchen wir hervorzulocken. Genau, und dann halt auch zu schauen, so, was steckt eigentlich hinter den Personen. Und da, das war auch letztens in der Schule, das war jetzt also ein bisschen länger her, haben wir dann auch einfach mal so gefragt, was kennt ihr denn für männlich gelesene Vorbilder, die ihr habt? Und dann so kam erst nichts und dann so Andrew Tate, die Person wird ja auch bei Adolescence angesprochen. Genau, als dann dieser Name Andrew Tate reinkam, halt wirklich eine Person direkt darauf gesagt hat, bester Mann. Positioniert sich eine Person als sympathisierend mit jemandem, der mehrfach verurteilt ist, unter anderem wegen Menschenhandel, wegen sexualisierter Gewalt, der fliehen musste, der im Exil lebt, der ganz klar nicht eine Person ist, die man zum Vorbild haben sollte. Und da ist jemand und der sagt ganz klar, das ist der beste Mann. Und das war dann sehr spannend, weil wir erstmal danach gefragt haben, so, warum sagst du das denn so und was sind da deine Gründe und so. Und der sich dann erstmal so selbst erklären musste und irgendwie rechtfertigen für diese Position, wo auch die Hälfte der Klasse direkt die Augen gerollt hat und so. Es geht ja auch immer dann her, es ist immer Hate und Love, ist immer beides sehr präsent. Genau, und dann haben wir versucht, dieser Person und auch so diesem Grüppchen, was sich um sie herum gebildet hat, umzugehen an dem Tag. Und wir haben am Ende so eine theaterpädagogische Übung gemacht, wo wir quasi Interventionen geübt haben, wenn diskriminierende Situationen stattfinden. Und das war ein Riesenerfolg, dass sich plötzlich diese Person einschaltete. Und weil es dann auch so ein bisschen darum ging, so ehrenhaft zu handeln, das war für ihn sehr wichtig. Und plötzlich hatte der ganz viele Ideen. Und dann hat er sich wie so verplappert, weil er plötzlich ja mitgemacht hat und quasi nicht mehr blockiert hat, unsere Bildungsarbeit. Und das mündete dann da drin, dass er am Ende, als wir so eine Feedbackrunde gemacht haben, das so realisiert hat, glaube ich. Und dann, nochmal wir eine kleine Abrechnung bekommen haben, nachdem wir eigentlich schon den Workshop beendet hatten und er nochmal auf mich zukam und hinterfragt hat, so, wer finanziert denn eigentlich eure Arbeit? Wie viel kriegt ihr denn, wie viel Honorar?
Vielleicht wollte er auch wissen, ob es ein Berufsweg für ihn sein könnte.
Ja, und am Ende die Tür geknallt hat und noch gerufen hat, scheiß linke Propaganda. Genau, in so einem Spektrum bewegen wir uns da.
Ich finde, es ist so total wichtig, dabei zu verstehen, dass viele dieser Identifikationskategorien oder dieser Identifikationsmerkmale, über die wir hier sprechen, ja, einige davon sind ja auch richtig toll, ne? Also Ehre kann man ja auch irgendwie so auslegen, also kann man ja so und so irgendwie so auslegen. Aber es ist halt genau an dieser Stelle, wo es diese Nicht-Identität ist, wo es diese Gegen-Identität ist, wird es halt gefährlich, mindestens für andere, aber auch für die Leute selber. Also das ist ja genau das, was wozu es ganz, ganz viel Forschung gibt, wie Jungs unter diesen Persönlichkeits- oder über diesen Identifikationskategorien halt irgendwie selber leiden, aber eben auch andere in Mitleidenschaft ziehen. Also wie verheerend diese männliche diese Gewalt ist, die sich aus maskulinistischen Radikalisierungen zieht. Ich finde, ich sage das deswegen, weil es manchmal so, weil du jetzt gerade diese linke Propaganda irgendwie so angesprochen hast, Tobi, ne? Es ist nicht linke Propaganda, es wird als linke Propaganda dargestellt. Es ist eigentlich nur Care dafür, dass es ist ein Opferschutz und es ist aber auch ein Schutz davor, dass die Leute sich nicht selber zum Opfer fallen. Die drei größten Konsequenzen von maskulinistischen Radikalisierung sind Femizide, Suizide und Attentaten. Das sind die letzten Konsequenzen. Das heißt, dahinter steckt auch, dass sie sich am Ende auch selber schaden. So manchmal. Oder im schlimmsten Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, nochmal zu betonen, wie krass eben auch am Ende die Konsequenzen sind von diesen Prozessen und wie selbstzerstörerisch am Ende dieses antifeministische Echo-Chamber dann irgendwie auch funktioniert, dass die Leute andere Menschen umbringen, aber eben auch sich selbst und da selber auch total krass drunter leiden. Tobi, ich würde gerne nochmal kurz auf dich zurückkommen. Du hattest jetzt schon erzählt von dem Workshop mit dem waschechten Antifeministen, der Andrew Tate für den besten Mann hält. Mich würde es nochmal interessieren, wie habt ihr es denn dann geschafft, den so einzubinden? Und was hat der auch vielleicht dann gesagt in den Momenten, in denen ihr es geschafft habt, ihn so rauszulocken aus seiner Reserve?
Also in dem Moment selber, wo er sich damit positioniert hat, haben wir eine Strategie angewandt, die wir unter anderem auch so in unserem Methodenkonzept herausgearbeitet haben. Nämlich erstmal bei diesem interessierten Nachfragen zu bleiben. Das war natürlich nämlich als Provokation gemeint, dieser Kommentar. So. Und in dieser pädagogischen Rolle hat man viele Möglichkeiten. Das sind andere, als wenn man irgendwie als private Person oder politisches Individuum unterwegs ist. Und da kann man erstmal dabei bleiben und diese Personen fragen, so, was meinst du denn damit? Und warum findest du den denn so toll? Da kommen wieder viele Reproduktionen. Und dann aber so darauf...
Das heißt, er sagt dann, er ist super krasser Sportler, er kann gut wresteln und die Frauen lieben ihn. Oder keine Ahnung, was sagt er dann praktisch in dieser Reproduktion?
Sowas in die Richtung. Also er fand sehr beeindruckend, wie er sich hochgearbeitet hat, dass der so stark ist, dass der sich traut, noch seine Meinung zu sagen, obwohl das Internet ja voll ist von Leuten, die das verbieten. Und was ja krass, eine krasse Leistung ist, dass der sich das noch traut. Dann hat er sich noch quasi antifeministisch positioniert und gesagt, dass er es ja gut findet, wenn seine Frau auch später zu Hause bleibt und er für Lohnarbeit und sowas verantwortlich ist. Er hat nicht Lohnarbeit gesagt, das ist ein sehr linker Begriff. quasi damit sich auch noch so nochmal anders positioniert, weil das ist ja gar nicht unbedingt Andrew Tates Kernaussage, aber das war dann nochmal so, das ist meine Position. Und dann haben wir da weiter eigentlich quasi empathisch erstmal darauf einzugehen, warum ist dir das denn wichtig? Und was steckt denn so dahinter? Und das war bei dem halt auch der Fall, dass er dann so ein bisschen erzählt hat, ich komme halt aus den und den Verhältnissen. Er hat dann irgendwelche Orte gesagt, die ich nicht kannte, aber es war quasi ein Verweis darauf, bin ich mit viel Geld aufgewachsen und so. Und diese Person findet er beeindruckend, weil der hat sich hochgearbeitet, der hat halt dieses Männlichkeitsversprechen eingelöst, machtvoll zu sein und trotz allem machtvoll zu sein. Eigentlich stehen alle Zeichen gegen ihn, aber er hat es halt geschafft. Und ich glaube, das steckte so darunter, was er dann so argumentiert hat. Und das war für uns dann, irgendwann haben wir dann Pause gemacht. Sehr, sehr wichtig, sich dann irgendwann aus der Situation rauszuziehen und Pause zu machen. Hatten wir auch kurz Kontakt mit der Lehrperson, die den kannte. Hat dann auch gesagt, er ist bei den Grauen Wölfen und so. Was dann ja auch nochmal, okay, dann waren quasi alle Zeichen verdichtet. Und dann haben wir erstmal Spiele gespielt, weil wichtig war für uns, wir müssen wieder irgendwie Kontakt mit der Person aufnehmen, weil wenn wir gerade in diesen verbalen Gefechten bleiben, also weil danach haben wir Andrew Tate sehr stark kritisiert und dann kam er in so eine Verteidigungsposition. Das gehört zur Geschichte dazu. Und da war klar so, es gibt jetzt einen krassen Dissens zwischen uns und ihm. Und dann haben wir erstmal so Spiele gespielt, die quasi eher so intuitive Verhaltensweisen offenlegen und quasi eher weiblich sozialisierte Verhaltensweisen aufwerten und dann das, was männlich sozialisierte Personen machen, eher quasi sanktioniert wird. Also quasi so ein Anti-Wettbewerb. Und da hatten wir so ein, zwei Situationen, wo wir auch mal ein bisschen mit ihm schmunzeln konnten. Und das war eine Person, der war sehr präsent. Und das ist für uns in unserer pädagogischen Arbeit sehr wichtig, dass wir wieder Ebenen finden mit Personen, die wir irgendwie bewegen wollen, auf denen wir uns auch verstehen. Und in einem Spiel geht das. Ja? Und da steckt was hinter, das hat Fabi irgendwann mal so en passant gesagt, und seitdem wiederhole ich das immer, weil quasi aus einer pädagogischen Rolle heraus ist es mir wichtig, zu checken, so, wenn ich eine Person nicht mag, wird die auch nichts von mir lernen. Oder wenn ich gar nichts mehr mit der Person anfangen kann. Weil es braucht immer eine gewisse Art von Beziehungsebene, dass man sich überhaupt austauscht. Weil sonst ist das, hätten wir weiter einen politischen Diskurs führen können, aber der ist dann für ein Publikum und nicht unbedingt dafür ausgerichtet, diese Person irgendwie zu inspirieren oder zumindest, dass das die mich wahrnimmt mit meinen Perspektiven. So. Dann haben wir die sehr viel so selber machen lassen und dann durften die auch ein Video drehen und da quasi eine Möglichkeit so, sag was du denkst. Das hat er dann noch in so einer Zwischenlösung gemacht. Dann hat, wenn die anderen alle sagen, das darf man nicht sagen, sag's trotzdem. Das war quasi aus seiner Lebenswelt heraus eine Parole. Aber die hat er dann in dem Video umgesetzt in so eine Situation, wo er dann jemandem geholfen hat. Genau. Und das, also, genau. Das war dann trotzdem noch in seiner eigenen Identitätskonstruktion, als ich bin jetzt hier der Rebell und habe halt irgendwie meine Überzeugung so. Aber trotzdem war da ein sehr empathischer Moment drin. Genau, und ich glaube, das war dann so ein bisschen die Möglichkeit, ihn dann später auch noch mehr zu beziehen.
Du hörst den Was tun Podcast. Wir sprechen heute mit Kaspar Wallmann von onlinetheater.live und Tobi Spiegelberg von Detox Identity darüber, was man gegen TikTok-toxische Männlichkeit tun kann. Das können wir auch dank der Unterstützung der vielen Fördermitglieder, die den Was tun Podcast und Dissens im Doppelpack unterstützen. Falls du noch nicht dazugehörst, dann ändere das doch jetzt einfach mit einem Klick auf den Link in den Shownotes. Schon ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Und machst damit linke und kritische Medienarbeit für alle ohne Bezahlschranke möglich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, total interessant. Wir sprechen jetzt schon ganz oft ja eigentlich irgendwie auch so ein bisschen so am Rande über Emotionen. Das ist schon ganz oft jetzt im Gespräch, was wir jetzt schon hatten, irgendwie schon oft aufgekommen, ne? Sowohl sozusagen in dem Bereich von in diesen Social Media Videos, die sich die Leute angucken, geht es ganz viel um Emotionsvermeidung und um nicht in Kontakt sein mit Leuten und so. Und aber dann in den persönlichen Auseinandersetzungen geht es natürlich ganz viel um sozusagen andere ausgrenzen, aber auch um eigene Gefühle. Und das würde mich nochmal interessieren, Tobi, wie ihr das hinbekommt, die Leute in Situationen zu bringen, in denen sie sich selbst und vielleicht auch ihre Konstruktionen von Männlichkeit, die sie bisher hatten, hinterfragen und vielleicht auch ihr eigenes Verhalten oder jetzt auch wenn dieser Typ, der am Anfang so immer gay gerufen hat, wenn man die dann immer so weiter befragt, aber ohne sie vielleicht in so eine Situation zu bringen, in der sie sich irgendwie beschämt fühlen oder so, weil das da oft dann eher auch nochmal zu mehr Widerstand führt und zu mehr Ablehnung oder zu so Resouveränisierungsstrategien von jetzt fühle ich mich beschämt, ich bin irgendwie in der Defensive, ich muss jetzt wieder aktiv und sozusagen mächtig werden und unter Umständen am Ende auch gewaltvoll. Das würde mich nochmal total interessieren, wie ihr das eigentlich hinbekommt.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt quasi auch so ein Beispiel machen kann, weil es eher was mit so einer Haltung zu tun hat, dass man immer wieder weiter versucht, sich den Personen empathisch zuzuwenden. das geht dann oft in so Zwischengesprächen, in Pausen, aber dass man so ein bisschen versucht zu verstehen, so woher kommt jetzt gerade diese Handlung. Und dann entsprechend auch nicht in politische Debatte dann beispielsweise in so einem Raum auszutragen, weil da geht es ja darum, so ich will Recht behalten, beziehungsweise ich möchte, dass die Argumentation der anderen Person die Grundlage verliert oder zumindest wackelig darin wird. In so Momenten beschämt man die Person. Und ich glaube, so eine Wertschätzung erstmal an sich zu haben, dass sich Personen mitteilen. In der Tat ist das ja wichtig und auch in Klassenräumen in der Tat manchmal einfacher als in manch anderen Räumen, dass sich Personen überhaupt mitteilen und dass sie ihre Überzeugungen sagen und dass diese Person sagt, Andrew Tate, bester Mann, war in dem Sinne perfekt, um diesen Diskurs, den die alle miterleben auf Social Media, überhaupt zu besprechen. Weil sonst sagen die, also es gibt ja viel dieses soziale Erwünschtheit, wirkt total krass auf Menschen ein und je erwachsener sie werden, desto besser werden sie darin. Und dann verstecken sie sich so und dann zeigen sie nicht mehr, was da eigentlich wirklich so vielleicht hintersteckt an Überzeugung und so. Genau, und da dann wertzuschätzen, dass die Person sich mitteilt, dass sie sich irgendwie beteiligt, ist gut, damit sie in dieser Beteiligung bleibt. Genau, und auch wenn die dir dann was vorwerfen, also das hat man auch manchmal, dass die einem vorwerfen, dass dieses so, dass ich mich jetzt gerade unwohl fühle oder unsicher, liegt jetzt an dir und liegt ja vielleicht auch teilweise an mir. Und da dann auch sich selbst auch immer wieder zu reflektieren, so wie kann ich da auch eingestehen, dass ich das jetzt gerade vielleicht auch zu forsch gemacht habe oder also auch Fehler eingestehen, sich entschuldigen, das ist ja auch alles Teil von so Dekonstruktion von Männlichkeit, dass ich dann auch nicht in so eine, ich will jetzt auch die ganze Zeit souverän sein gegen dich Performance reinrutsche, die ich ja auch gelernt habe. Und die auch oft in so einer pädagogischen Rolle in der Tat vorgesehen ist. Aber da hat man auch ein Privileg als Workshop-Leitung, dass man nur einen Tag da ist und nicht bewerten muss. Genau, und entsprechend auch ja, so ein bisschen weicher sein kann oder auch selber Raum für Nicht-Souveränität aufmacht. Und das geht vor allem dann auch gut in Einzelgesprächen mit der Person wiederum, weil genau, sonst eine Klasse auch immer ein Publikum ist.
Ja, ich finde es total interessant. Also ich habe den Eindruck, Tobi, viel von dem, was du oder was ihr macht bei Detox Identity im Klassenzimmer, das ist eben auch was Kaspar gemacht hat mit Mike auf TikTok. Kaspar, jetzt lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen über eure Kampagne auf TikTok sprechen. Vielleicht erstmal als Einstieg, was habt ihr genau gemacht? Ich fand irgendwie vielleicht so als erster Anknüpfungspunkt, Tobi hatte ja gerade gesagt, dass es irgendwie zum Teil auch wichtig sein kann, in diesen Radikalisierungsstrategien nicht einfach immer nur auf den politischen Diskurs zu setzen und den Leuten praktisch das Gegenprogramm zu erklären, warum ist Feminismus das Beste, sondern dass so eine empathische Hinwendung auch zu den Leuten, die zum Teil eben auch problematisch oder empfänglich sind für problematische Sichtweisen, irgendwie so ein erster Schritt ist. Ist das irgendwie auch was vielleicht so ein erster Gedanke war, als ihr überlegt habt, Mike zu entwickeln?
Auf jeden Fall. Das ist vielleicht so das erste Ziel, was wir irgendwie so hatten, weil uns hat total angekotzt, dass wir mit unserer Arbeit auf Social Media immer nur unsere eigenen Publika, immer nur die gleichen Publika erreichen. Und das, was soziale Netzwerke ja machen, ist, dass eine Hardcore-Trennung so passiert. Ne? Also die Grundlage dafür gelegt wird, dass so ganz, ganz viele Leute und Gruppen voneinander getrennt werden. Und wir suchen nach ganz, ganz vielen Mitteln und Wegen, wie wir diese Trennung überwinden können und diese Brücken wieder bauen können, um ins Gespräch zu kommen. Nicht um Bildungsarbeit zu machen und den Leuten die Welt zu erklären, sondern mit Leuten ins Gespräch zu kommen und den Leuten Impulse zu geben. Und deswegen ist auch, also wir, das ist das Online-Theater.live, da bin ich nicht alleine, da sind Lucia und Kati auch dabei, wir machen das so aktuell zu dritt. Und was wir eben gemacht haben, und deswegen sind wir auch zum Thema Männlichkeiten und Social-Media-Männlichkeiten oder sowas gekommen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eben die Bildästhetiken und Videoästhetiken von Videos, die in so maskulinistischen Kreisen sozusagen zirkulieren, wir haben die so analysiert und versucht, sie zu verstehen, die Bildsprache zu verstehen und welche Bedürfnisse dahinter liegen und dann selber Videos gemacht, indem wir auch diese Bildsprache wählen, um die Leute dort zu erreichen. Und wichtig ist, dass wir nicht zum Ziel hatten, Leute, die so ganz, ganz tief drin sind, die also schon so Andrew Tate als Top G oder so bezeichnen, sondern die vielleicht auf dem Weg dahin sind. Also und zwar aus genau diesem Grund, dass so Radikalisierungsprozesse ja längere, also langwierigere Zeiträume sind und erst nach Also erst nach einer bestimmten Zeit würden sich Leute im Unterricht trauen, so Sachen zu sagen wie gay oder so, also oder no homo oder so. Also es ist ja, obwohl mittlerweile ist es auch irgendwie in sozialen Umkreisen ein ziemlicher Trend. Aber so, ja, also aus so Leuten, die sich halt wissenschaftlich mit so Radikalisierungsprozessen, ganz besonders mit so Rechtsradikalisierungsprozessen befassen, die sagen halt, dass bevor eine Person sich das erste Mal im sozialen Umfeld so äußert, liegt dem oft ein mehrmonatiger Zeitraum bevor, wo die Leute diesen Inhalten ausgesetzt sind. Und genau in diesen Zeitraum wollten wir uns wie so einbewegen und da eben einen Austausch führen. Und das Ziel war eben, wie gesagt, nicht Leuten die Welt zu erklären, sondern eben genau das, was du jetzt gerade auch Tobi beschrieben hast, eigentlich so online herzustellen. Kommen wir ins Gespräch, kommen wir auf eine gemeinsame Grundlage miteinander und ja.
Das heißt, ihr habt praktisch, so ein bisschen könnte man es vielleicht so sagen, ihr habt die Ästhetik gekapert oder gehackt, also übernommen von dieser Manosphere-Ecke. Und ihr habt auch die Rhetorik ein Stück weit übernommen, die Art, wie da in den Videos gesprochen wird und dramatische Musik und irgendwie Leute vor der Kamera mit Only-Wolf-Ästhetik. Und dann habt ihr das aber verbunden mit, empathischen Inhalten, anderen Formen von Männlichkeit. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie diese beiden Seiten, Inhalt und Ästhetik, Rhetorik, wie die sich so zueinander verhalten.
Ich glaube, da schneidet es auch was. Was Tobi vorhin gesagt hat, ist, dass bestimmte Reproduktionen vorgenommen werden müssen, leider. Und wir versuchen, die Reproduktion von etwas, was wir als kritisch sozusagen sehen, auch extrem klein zu halten. Aber zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass die Leute, mit denen wir uns beschäftigen, ganz besonders auf so Menschen reagieren und auf Menschen hören, die sie als sehr maskulin wahrnehmen. Und die sozusagen diese bestimmten Passings, über die wir vorhin gesprochen haben, irgendwie so haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel nur mit männlich gelesenen Schauspielern gearbeitet. Und genau, du hast es sehr gut beschrieben. Wir haben versucht, diese Ästhetiken zu bedienen. Es klingt immer so, als wären wir so invasorisch da unterwegs gewesen, als hätten wir uns irgendwo so komisch eingehackt. Wir meinen das aber eher als so eine ästhetische Praxis. Also sozusagen, wir haben eben nicht versucht, unsere eigenen Ästhetiken zu erforschen und zu kreieren, sondern bestehende Ästhetiken eigentlich nur zu bedienen. Und zwar deswegen, weil wir herausgefunden haben, dass diese Ästhetiken Resonanzen erzeugen bei diesen Publika. Genau, und deswegen haben wir dann zum Beispiel auch so einen Coach aufgebaut. Das ist der Kanal, den ich betreut habe, der heißt Alex New Mindset. Das ist auch so jemand, der so frontal in die Kamera spricht und sehr emotional ist in seinen Videos, manchmal schreit. Genau, du hast gesagt, die Atmosphäre bringende Musik, die so drunter liegt. Genau, und die Botschaften sind einerseits die Einladung zum Austausch, die Einladung dazu, dass sich die Bros und die Publika, die erreicht werden von den Videos, gegenseitig unterstützen in Kommentarspalten. Andererseits aber auch so Tipps, sowas wie, was mache ich oder wie kann ich in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt gleich muss ich weinen, aber ich schaffe es doch nicht, weil ich eigentlich weinen will, wie schaffe ich es loszulassen? Oder sowas wie, wie kann man eigentlich Deep Talk mit den Bros initiieren? Also mit welchen Fragen kann man irgendwie so anfangen, über Gefühle zu sprechen? Oder Situationsbeschreibungen wie dass Alex mit einem Kumpel so einen Abend hatte und der Kumpel total emotional war und der war kurz und der war so krass, der ist so krass auseinandergefallen, der Kumpel vor ihm, dass Alex dachte, jetzt muss er gleich einen Krankenwagen rufen und dann hat er sich aber wieder gefangen.
Lass uns da vielleicht einmal ganz kurz, kurz reingehen, vielleicht in das Video klar. Auch direkt.
Mein Bro ist gestern vor meinen Augen zusammengebrochen. Bis dahin hat er immer einen gemacht auf, ich bin der Stärkste, mich kann nichts runterkriegen, mich kriegt nichts klein, ich krieg alles alleine hin. So war er drauf. Und irgendwann war der Druck so hoch, dass er einfach nicht mehr konnte. Und einfach vor meinen Augen komplett auseinandergefallen ist. Und er konnte kaum reden. Er hat einfach da gesessen und geschluchzt und geschluchzt und geweint. Ich dachte einfach, der kriegt keine Luft vor heulen. Ich hatte kurz Angst, ich muss einen fucking Krankenwagen rufen. Ich habe ihn dann in den Arm genommen und wir haben da gesessen. Haben nichts gesagt, stundenlang. Ohne ein Wort zu sagen, haben wir da gesessen und uns einfach nur umarmt. Und dann wurde er irgendwann ruhiger. Wir haben gesprochen. Wir haben die ganze Nacht durchgesprochen. Über uns, über unsere Freundschaft, über unsere Beziehung zu irgendwelchen anderen Leuten, zu unseren Eltern, zu Freundinnen, zu Freunden. Über alles. Und das war das erste Mal in fucking 14 Jahren Freundschaft, dass wir so geredet haben. Und wir haben uns dann gefragt, warum? Warum muss sich alles immer aufstauen und aufstauen, bis man irgendwann platzt, bevor man irgendwie miteinander redet? Warum fangen wir nicht früher an, aufeinander fucking zuzugehen und miteinander zu reden, Mann? Warum muss es erst zu fucking viel werden, bevor wir uns öffnen? Wir unterdrücken so viel, Mann. Und ich weiß, dass es vielen von euch da draußen genauso geht. Und wir dürfen so nicht weitermachen. Wir müssen aufeinander aufpassen. Sprecht mit euren Bros. Sie brauchen's. Ihr braucht's.
Also man sieht da die Halbtotale von Alex, das ist ein weißer, schlanker Mann, der einen schwarzen Kapuzenpulli anhat und der von einem schwarzen Hintergrund ist und das Gesicht ist einigermaßen gut ausgeleuchtet, aber nicht so hyperprofessionell, also eben so, wie es auf TikTok üblich ist, irgendwie so halbprofessionell. Und er spricht so... Ich würde sagen, er spricht so sehr, sehr emotional. Es gibt viele Schnitte, das hört man, glaube ich, auch. Ne? Die Schnitte gehen manchmal so näher ans Gesicht ran, manchmal wieder weg. Und es gibt diese laufenden Untertitel drunter, also die auch mit so Animationen sind, damit sie sozusagen das Gehirn aktivieren die ganze Zeit.
Ja, spannend. Wollen wir direkt das nächste Video nochmal reingucken oder noch kurz dranbleiben?
Vielleicht können wir da noch kurz einmal auch reingehen, was da passiert ist. Also im Grunde, es geht ja um so einen krassen emotionalen Moment. Also der Freund ist irgendwie... vor seinen Augen krass zusammengebrochen. Das ist ja auch so erstmal so ein bisschen so crazy story, sozusagen, mit der man die Leute vielleicht so ein bisschen reinholen kann. Hat auch so eine Caption am Anfang, die...
Warum ich keinen Krankenwagen gerufen habe, steht genau. Drüber. Das war eine Hook.
Warum ich keinen Krankenwagen gerufen habe. Und das fällt auch total auf, wenn man insgesamt auf dem Account unterwegs ist. Das sind immer alles so, da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, so, sowohl die Caption als auch die Hook. Man ist sofort drin und denkt sofort so, ja. Wow.
Okay, das will ich angucken.
Das will ich angucken, warum.
Ja.
Und dann erzählt er im Grunde diese sehr emotionale Story, aber auf eine Art und Weise, die von dem Sprachduktus und so ja schon erstmal auch an diese Manosphere-Videos erinnert. So, und dass das sozusagen, ja, das genau. Ist dann vermutlich sozusagen, wie ihr da auch reinkommt, ne? Sie sozusagen,
ja, genau.
Der Ton und so ist sehr ähnlich, aber der Inhalt.
Genau, also dieses, also dann. Genau dies, das ist ja eine Form, die sozusagen ausdrückt, ich bin emotional involviert. Und das sind wir auch. Also wir machen diese ganze Arbeit ja nicht, weil wir uns über Männer lustig machen, sondern weil wir alle, also wir alle im Raum hier gerade einfach krass interessiert daran sind, irgendwie ein zugewandtes Miteinander aufzubauen und die Jungs nicht links liegen zu lassen, irgendwie so. Genau, und da gehört sozusagen diese emotionalisierte Ansprache total mit dazu, weil die Leute natürlich verstehen sollen, es geht hier um was. Es geht hier um was Wichtiges irgendwie so. Und diese Ästhetik uns auch oft begegnet. Es wird dann immer nur so, also in anderen Videos wird dann immer so gesagt, ja, genau, und die Frauen wollen uns alle nicht mehr daten und so weiter. Und hier ist halt die Aussage, warum muss es so weit kommen? Warum fangen wir nicht früher an, miteinander zu reden und dann mit dem ganz, ganz klaren Aufruf an, oder Call to Action, sprecht mit euren Bros. Und das Video soll sozusagen auch natürlich Empathie einfordern. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kommentare unter dem Video waren. Ich kann mir vorstellen, dass da einige drunter geschrieben haben, krass, ey, ist mir auch schon mal passiert oder ich hoffe, es geht ihm gut und so.
Ja, hab keine Bros, ich hier als Kommentar. Ich will einmal meine ganze Trauer und rumschreien, aber leider kann ich das nicht, weil das Vertrauen nicht da ist und man denkt, man schafft alles allein, möchte keine Last sein für andere.
Genau, hier ist noch jemand, der sich auch wirklich dann so emotional mitteilt und schreibt, so ging es mir auch. Mein Vater ist 2019 gestorben und ich komme darüber nicht hinweg und gebe mir die Schuld an seinem Tod. Also da hat das ja auf jeden Fall auch geklappt, was ihr so im Schilde geführt habe, dass die Leute sich dann da auch emotional mitteilen in den Kommentarspalten.
Ich finde daran, was ich daran so interessant finde, Tobi, du hattest vorhin gesagt, dass du eine Arbeit machst, die sozusagen, wo die Leute eh da sind, also in der Schule, da sind die Leute, da müssen die Leute irgendwie so hin. Ich finde es interessant, dass wir dann sozusagen geschafft haben, da sind die Leute freiwillig, aber sie sind trotzdem sozusagen, also man guckt sich TikTok normalerweise alleine an. Ne? Also sie werden da trotzdem dann sozusagen genau da abgeholt, wo sie sich sonst auch aufhalten damit. Und sie sind auch emotional verfügbar. Also weil TikTok, anders als zum Beispiel andere Social-Media-Plattformen oder viele andere Social-Media-Plattformen, zumindest die Bild- und Videobasierten, das ist nicht so ein hyperperformativer Raum. Also auf Instagram zum Beispiel ist alles, was ich like, wird gesehen von meiner unmittelbaren Umgebung, von meinen Peers, die ich auch im echten Leben treffe. Und auf TikTok ist das nicht so. Das heißt, die Leute sind auf eine andere Weise sozusagen emotional
ungehemmt.
Da, genau, und da, ja.
Ja.
Ich will nur auf eine Sache hinweisen, bei einer Auseinandersetzung mit TikTok, dass so sehr demonifiziert wird, also so, das ist dann ein Ort, wo dann nur noch die Manosphere ist und Radikalisierung stattfindet und so. Und ein Trend, von dem ich zumindest von über Jugendliche erfahren habe, mir da irgendwie, ja, nochmal so ein bisschen so Kontraste reingebracht hat. Und das passt irgendwie zu dem, was wir uns gerade angeschaut haben, nämlich dieses Goodnight Bro, wo, genau, das relativ gut sich verbreitet hat, dass sich Jungs nachts vorm Schlafengehen angerufen haben und gefragt haben, wie war der Tag und einfach mal gute Nacht gesagt haben.
Stimmt. Und einfach nur
genau, und das ist aus, also das war, glaube ich, da mal ursprünglich so ein bisschen ironisch gemeintes Video oder waren viele erst so ironische Kommentare drauf, aber das hat totale Wellen geschlagen und das kannten zumindest in diesem Klassenraum, wo das damals besprochen wurde, dann so alle. Und darüber lässt sich dann super darüber reden, so, okay, warum ist das denn so ein Ding, dass sie sich mal fragen, wie war der Tag und gut Nacht sagen und gut Nacht schreiben? Wer macht das hier eigentlich untereinander? Und genau, nur so, dass da auch manchmal so Phänomene entstehen, die dann so aus der TikTok Community quasi selber rauskommen, genau, die dann auch zu pushen sind, glaube ich. Mhm.
Ja, ich finde es auch interessant. Das ist ja ein Stück weit so ein bisschen der Punkt, sagen, ja, das sind Plattformen, wo praktisch heftige Inhalte, wie eben auch diese Manosphere-Sachen, krass viel Reichweite bekommen, einfach weil die so sehr kompatibel sind mit dieser algorithmischen Logik. Aber im Publikum sitzen halt irgendwie auch immer alle. Also in einer bestimmten Altersgruppe haben wir eben fast alle TikTok und deswegen sind die auch irgendwie alle da und natürlich nicht alle in jeder Bubble, aber es gibt zumindest die Möglichkeit und das sind auch die Kommentarspalten sind dann ein Stück weit jetzt mal von Kasper praktisch die Metapher zu leihen. Auch die Kommentarspalten sind halt immer wieder Bühnen.
Yes,
sind gleichzeitig irgendwie Publikum und Bühne. Und das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Lass uns auch noch einmal weitergehen, noch mal zwei weitere Videos angucken und noch mal darüber reden. Vielleicht die Videos einfach kurz hinterher und dann können wir noch mal so ein bisschen die auswerten zusammen. Also das zweite Video ist von dem Account Wohin von hier. Es hat den Hook Alphas hassen diesen Trick.
Ich war so hart zu mir selbst, hab mich für meine Fehler gehasst. Habe mich selber verachtet, weil ich nicht so war, wie ich sein wollte. Aber wenn es eine Superkraft gibt, die dir dein Leben leichter macht, dann ist es vergeben. Sich selbst vergeben. Zulassen, dass du auch nur ein Mensch bist. Zulassen, dass du Fehler hast. Und verstehen, dass du trotzdem wertvoll bist und geliebt werden kannst.
Da ist eine Person zu sehen, die keinen klaren Namen hat. Das ist eine schwarze Person, ein Mann, der eine schmale Statur hat und so sehr, sehr viele Gefühle so rauslässt. Also es ist eine Videocollage von wie er bei sich zu Hause ist und ganz, ganz viel so Gefühle rauslässt, schreit, weint und das so collagenhaft zusammengesetzt. Und da drauf steht dann eben diese, also kommt dann eben so diese Worte und der dann auch in so Untertiteln, die auch so ein bisschen so filmisch aussehen, so gelbe, kursive Untertitel so da sind. Und eben mit der Caption oder der Hook, Alphas hassen diesen Trick.
Und das ist ja irgendwie jetzt nochmal so ein ganz anderer Typ auch. Also Alex ist irgendwie der Coach-Typ, so brachial und er weiß, was Sache ist, mach auch so. Und jetzt er hier ist jetzt eher so Sad Boy, und so ein bisschen verzweifelt. Ich glaube, das hätte mich persönlich mehr abgeholt, mehr gehuckt, glaube ich, als Alex New Mindset so.
Was ich total interessant fand, ist, dass das ja so sehr emotional ist und dass es dann ja aber im Text diesen Moment gibt, wo es so um die Superkraft aber geht. Also sozusagen, wo es ja auch wieder um einen Moment von so kann ich trotzdem stark sein geht und dann nämlich aber dir selbst vergeben, was ja eigentlich so eine Softskill, würde ich jetzt mal sagen, ist. Und das fand ich irgendwie total interessant, wie ihr das da kombiniert habt. Also dieses Bedürfnis nach irgendwie auch stark sein wollen und ja auch diesen Erwartungen irgendwie und dass das aber nicht heißen muss, ich übe Gewalt über andere Leute aus oder ich bin immer der Coolste, sondern es kann auch heißen, ich vergebe mir selbst und gehe in den inneren Prozess. So. Und das fand ich nämlich total interessant daran.
Ja, geil. Hammer, danke dir für die Beobachtung. Also weil genau solche Gedanken stecken da natürlich hinter. Der Kanal an sich, da war so die Idee, dass es um einen Typen geht, der gerade aus seiner ersten großen Beziehung gekommen ist und wo er vielleicht auch ein paar Fehler gemacht hat, wo vielleicht auch sie ein paar Fehler gemacht hat, man weiß es nicht so genau, und er jetzt so wie in Anführungszeichen zurück ins Leben irgendwie so kommt Ne? Also und deswegen sind sozusagen diese Gefühle, wofür er sich vergibt, immer so sehr, sehr von einer Beziehung, die er so geführt hatte. Mhm. Und die sozusagen dann für so Leute anschlussfähig sein sollte, die vielleicht so über ihre Rolle in romantischen Beziehungen irgendwie so nachdenken. Und ja, unser Ziel war auch, mit den verschiedenen Accounts wirklich auch verschiedene Zielgruppen zu erreichen, weil es gibt ja nicht den Mann, sondern es gibt so ganz, ganz viele. Und wir wollten sozusagen anschlussfähig und resonanzfähig bei sehr, sehr vielen sein.
Dann lass uns doch vielleicht noch das letzte Video einmal angucken von Donk 507.
Don K 507.
Don K. Ja.
Ich habe so eine Freundesgruppe, in der ich immer feiern bin, wo ich manchmal nicht so ganz genau weiß, ob ich alles so gut finde, was die machen. Letztens hat ein Freund von mir so ein Girl so extrem lang angetanzt. Und sie war irgendwie nicht richtig abweichend, aber ist auch nicht so richtig drauf angegangen. Und die anderen Jungs haben ihn die ganze Zeit angefeuert. Aber ich fand es irgendwie total unangenehm. Und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, ey, ich weiß nicht, ob sie so richtig Bock hat, Mann. Aber er war nur so, krieg sie schon noch rum. Und dann habe ich gesagt, ey, ich finde sie irgendwie weird, wenn so unklar ist. Und alle natürlich haben mich ausgelacht. Aber ehrlich gesagt, ist mir lieber, es läuft nichts und man hat danach nicht das Gefühl, dass man nicht weiß, ob sie überhaupt wollte.
Don K. 507 ist der Account, den Lucia maßgeblich betreut hat. Und das ist ein Account, wie man jetzt schon so ein bisschen gehört hat. Es geht so um, es geht viel um so Geschichten und um so Konsenspraktiken und so Situationen, in denen es irgendwie um so körperliche Nähe geht und wie man diese körperliche Nähe so herstellt, dass sich alle irgendwie so sicher fühlen und auch wie man einander so in Verantwortung sozusagen führt. Und auf der Bildebene sieht man eben so ein bisschen in so einer First-Person-Shooter-Ästhetik. Man sieht so, wie als würde so eine GoPro, genau, die GoPro ist auf der Stirn von dem Protagonisten und man sieht seine Hände Dinge tun und die Dinge, die er tut in den Videos, sind immer so Haushaltstätigkeiten. Er putzt, er legt Wäsche zusammen und konkret in diesem Video putzt er seinen Backofen und macht sozusagen so Deep Cleaning in seinem Backofen. Und diese Videos, das ist so ein bisschen vielleicht der, ich sag mal, experimentellste Kanal, den wir so gemacht haben, weil da so viele Ästhetiken und so viele Ideen so zusammenkommen. Aber eben dieser Kanal soll eben dann auch einerseits so Haushaltstätigkeiten normalisieren bei Männern und andererseits eben so von diesen Konsens- und Verantwortungspraktiken irgendwie so erzählen.
Tobi, habt ihr solche Videos von Mike vielleicht auch schon mal im Klassenraum angeguckt? Oder was glaubst du, was würde so ein Video, auf was für eine Resonanz würde das stoßen?
In der Tat, wie Alex New Mindset haben wir schon öfter mal angeguckt. Ist super spannend, das danach zu analysieren. Weil dann kommt teilweise so quasi so eingeübte Anerkennung. So, ja, ja, stabiler Typ und so, krasse Aura und sowas wurde auf jeden Fall auch mal gesagt. Und dann halt auf die arbeiten wir halt so heraus, was sind denn so die Botschaften, die da kommen. Genau, wie geht's euch so damit? Und einmal ist es dazu gekommen, dass dann auch sogar so, weil das Video, was wir als erstes angeguckt haben, haben wir auch gezeigt. Und dass dann auch so ein bisschen so persönliche, so Geschichten geteilt wurden. Also das würde ich sagen, da hat es sehr, sehr gut geklappt. Und bei dem anderen Mal blieb es sehr auf so einer deskriptiven Ebene. Dann haben die das wie so analysiert. Also so eine Bildanalyse. Das hätten wir vielleicht auch methodisch ein bisschen anders machen müssen. Genau, da haben wir es auch ausprobiert, so ein bisschen. Aber die kommen auf, also da habe ich gemerkt, das kam auf jeden Fall so gut an, in dem Sinne, dass es jetzt nicht für so große Irritation gesorgt hat. Und ich glaube, das ist das, was ihr auch erzählen wolltet. Dass Leute vielleicht erstmal gar nicht so als so Besonderes wahrnehmen oder so.
Genau.
Und deswegen musste ich eben sehr schmunzeln, als wir das mit den Haushaltstätigkeiten gesehen haben, weil das natürlich ein bisschen plakativer ist. Und das, glaube ich, für uns auch pädagogisch sehr, sehr interessant ist, weil quasi die Irritation, die das sicherlich auslöst, dann wieder besprochen werden kann. Aber ich schätze mal so, auf Social Media ist das dann anstößlicher.
Ja, also das ist auch vielleicht wichtig, so dieses Projekt war ja ein Versuchslauf, ne? Also wir hatten sozusagen überlegt, also wir haben das nur 3 Monate gemacht auf dieser Plattform und überlegt, kann das überhaupt funktionieren? Können wir überhaupt so dieses Bubble-Bursting sozusagen hervorrufen? Und wenn wir jetzt weitermachen würden, würden wir auch die Kanäle alle nochmal so ein bisschen überarbeiten und nochmal so ein bisschen anders machen oder so.
Voll interessant. Ich fand auch immer witzig, dass in dem Video, das können jetzt die Hörerinnen natürlich nicht hören, aber dass der macht den Deep Clip von seinem Backofen und dann gibt es aber auch so einen Moment, wo er so die Scheibe vom Backofen wieder einschraubt. Und da hatte ich so das Gefühl, das ist so...
Stimmt.
Das ist so ein Moment, jetzt nimmt er den Schrauber. Jetzt nimmt er den Schrauber in die Hand. Was dann doch das auch wieder irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist, halt nicht das ist aber total putzen. Selten bei dem Kanal. Ne? Also, dass er was repariert, ist dann die Ausnahme. Es geht wirklich ums Putzen, aber da an dieser Stelle wirklich, da repariert er kurz noch was.
Ich denke mir, bei dem Kanal ist für mich einfach so ein bisschen mental Game Over, weil es einfach, mir passiert zu viel gleichzeitig. Und dann gibt es noch diese krasse B-Tech-Schere von so, es gibt irgendwie die ganze Zeit, macht er da irgendwas im Haushalt und redet über was ganz anderes und es ist so, mein Gehirn ist so, du musst hingucken. es schaltet nicht mehr. Es ist wie so... 404 Error, Überforderung. Genau, ihr habt aber ja praktisch bei den Botschaften, um die es da geht, das fand ich irgendwie auch noch ganz interessant im Vorgespräch, Kasper, ihr habt ja da super viel Recherche auch reingesteckt, was am Ende auch die Sachen sind, mit denen man Männer irgendwie erreicht oder was sind so auch die Grievances, wie sagt man das auf Deutsch, so ein bisschen die Sorgen von Männern, die da empfänglich für sind und wie kann man die eben so mit was anderem erreichen? Also du hattest erzählt, ihr habt euch viel auseinandergesetzt, beispielsweise mit Bell Hooks. Könntest du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie so diese vielleicht auch für viele erstmal ein bisschen sperrige Theoriearbeit so da dann in diese super konkreten Videos eingeflossen ist?
Wir haben tatsächlich dem so ein KünstlerInnenlabor vorgestellt, wo wir eben eigentlich so Leute wie Tobi interviewt haben. Also ganz, ganz viele verschiedene. Wir haben Bell Hooks gelesen. Ein ganz, ganz großes Werk von Bell Hooks ist in diesem Feld natürlich The Will to Change. Aber eben auch sowas wie Politische Männlichkeit von Susanne Kaiser oder Jungs, wir schaffen das von Markus Teunert. Das sind alles so sehr, sehr wichtige Bücher irgendwie. Und ganz besonders aber eben auch mit Leuten, die sich im Kontext von so sozialer Arbeit mit diesen Themen so ganz, ganz praktisch auseinanderzusetzen und um so rauszufinden, welche Botschaften sind eigentlich wichtig, ist es, also und genau, also ich glaube, das kann Tobi noch besser beantworten, weil das so sein täglich Brot ist oder so. Ich finde nur, das, was ich besonders kräftig fand oder was für mich besonders sinnvoll war, ist, dass es eben vielleicht nicht in erster Linie darum gehen sollte, eine alternative neue Männlichkeit zu behaupten, sondern eher so Botschaften zu finden, die eigentlich für alle Leute wichtig sind. Sowas wie, setze dich mit deinen Gefühlen auseinander, konfrontiere dich mit deinen Ängsten. Es ist okay, wenn du nicht immer sozusagen immer den Durchblick hast. Es ist auch voll okay zuzugeben, dass du mal nicht den Durchblick hast. Du wirst dadurch nicht weniger geliebt, sondern du machst erst möglich, dass man dich als die Person lieben kann, die du bist und so weiter. Das sind ja Botschaften, die für jede Person wichtig sind, die aber so in der patriarchalen Sozialisierung Männern wie so abtrainieren. Ne? Und das war für mich so der Kern dieser Beschäftigung. Genau, aber da haben wir so eine ganze Liste von so Botschaften, die wichtig waren.
Es gibt eine Herausforderung allgemein in Bildungsarbeit zu struktureller Diskriminierung, die sich ganz gut mit dem Trilemma der Inklusion fassen lässt, von Mai-Ann Boga. Das ist so eine Theorie, wo unterschiedliche Bewegungen so quasi eigentlich sortiert wurden, die quasi das Ziel haben, Diskriminierung abzubauen. So. Und da besteht immer eine Herausforderung darin, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die sich teilweise ausschließen. Und da dieses Trilemma besteht darin, dass du Empowerment machen kannst und möchtest, dass du eine Normalisierung davon machen möchtest, dass die Gesellschaft vielfältig ist. Und die dritte Seite ist Dekonstruktion. Ich kann das jetzt nicht so ausführlich erläutern, aber lest da sehr, sehr gerne rein, wenn euch das interessiert, weil das unglaublich gut, finde ich, systematisiert, was für Konflikte in einem selber, aber auch immer in Bewegungen entstehen können, auch in vielen linken Bewegungen, die sich als diskriminierungskritisch verstehen. Warum es da auch immer wieder zu Irritationen und Konflikten kommen kann. Weil du beispielsweise in der Dekonstruktion, das, was Kasper gerade angesprochen hast, machen kannst, aber in dem Moment geht das nur quasi in der Verbindung von Normalisierung oder in Verbindung mit Empowerment. Das Ziel von von geschlechterreflektierter jungen Sternchenarbeit, wie wir uns selber einordnen mit unserer Arbeit. Zum einen, quasi ein bisschen dahinterliegend, die Dekonstruktion von Männlichkeit allgemein, weil Männlichkeit immer mit einem Unterdrückungsverhältnis einhergeht. Also, ne, wir nennen das kritische Männlichkeitsarbeit, das ist schon eine Reproduktion. Und das dahinterliegende Ziel ist eigentlich, das abzubauen. Das geht aber nur, indem man die Lebensrealitäten anerkennt und bespricht, die junge Menschen haben. Und auch die wirklichen Leiterfahrungen, die Menschen mit Männlichkeit machen. Und sobald das passiert, gehst du quasi nicht konsequent und radikal in die Richtung von Dekonstruktion, sondern du verankerst das auch weiter in der Normalität und du sprichst über, besprichst oft diese binären Geschlechterkategorien. Also genau, du bleibst da ein Stück weit drin. Und das sind dann quasi unterschiedliche Schritte auch in so einem Bildungsarbeitskontext. Was uns wichtig ist, und ne, wir arbeiten oft in so einem Rahmen von Ein-Tages-Workshop, wo wir die kennenlernen, Vertrauen aufbauen müssen, deren Zugänge irgendwie verstehen und dann versuchen, quasi Botschaften zu setzen. Ist immer noch natürlich viel länger als ein 30-Sekunden-Video auf TikTok. Aber was uns dabei wichtig ist, ist das Bild zu vervielfältigen, wie sie sein können und das als Subjekte sein können. Oft ist das damit verbunden, auch du als Mann kannst beispielsweise empathisch sein und kannst caring sein, auch gegenüber deinen Freunden. Und du kannst nachfragen, du kannst Sport machen, der dir gefällt. Du kannst dich bewegen, wie du möchtest. Maike ist bei uns ja auch dabei. Wir sind zu dritt, Fabi, Maike und ich. Und Maike hat tanzpädagogischen Hintergrund und bringt auch quasi immer so Bewegungsmöglichkeiten ein, die dann auch wieder für ganz andere Menschen interessant sein können, als die Person, die erst über Reden Anschluss finden an solche Thematiken. Also das Ziel ist es immer, das aufzuweichen, was wir als so Genderboxes wahrnehmen und den Personen quasi die Möglichkeit zu geben, das einmal kritisch zu reflektieren und für sich neue Möglichkeiten zu finden, wie sie quasi gestärkt Anteile von sich ausleben können. Das ist jetzt diese sehr individuelle Ebene und wir arbeiten auch oft mit getrennten Räumen und da gibt es auch einen Raum, wo wir quasi mit den männlich gelesenen Jugendlichen arbeiten und da geht es dann auch darum, die Verantwortung anzuerkennen, die man selber an der Misogynie und der Queerfeindlichkeit, die halt in unserer Gesellschaftsstruktur so krass verankert ist, hat. Und quasi zu erkennen, so, ich bin verantwortlich für das, was ich sage, was für Witze ich mache, wie ich mich verhalte und so. Und ich muss auch selbstverantwortlich was ändern. Ich kann nicht erwarten, dass mir die Leute das sagen, auch in welche Richtung es geht und so, sondern ich muss mich aktivieren da auf eine Art. Und dafür ist es und trotzdem oder Teil davon ist es, zuhören zu lernen, weil das mir auch eine Richtung geben kann. Also wenn ich Leuten zuhöre, die quasi Kritik haben und aber auch quasi anderen Personen zuzuhören auf eine caring Art und Weise. Eine Übung, die wir da machen, ist, dass wir aus diesen Räumen rausgehen und parallel hat halt ein Empowerment-Raum stattgefunden und die Jungs, die männlich gelesenen Teilnehmer, die wir da in diesem Raum versammelt hatten, darauf vorbereiten, dass sie gleich Kritik hören werden. Und dann sagen so, das wird was bei euch auslösen. Ihr werdet das Gefühl haben, euch verteidigen zu müssen, weil es kommt dann quasi Botschaften aus dem Empowerment-Raum. Und seid da in dem Moment kurz mal Forscher bei euch selbst. Was nehmt ihr wahr? Was kommt da hoch? Weil oft ist dieses Empörtsein oder sich halt angegriffen fühlen etwas, was sehr quasi affektive Reaktionen auslöst. Und genau das wollen wir verhindern, dass quasi in dem Moment, wo dann sie Kritik hören und Leute sich trauen, Kritik zu formulieren, sie diesen Moment direkt zerstören, indem sie in so eine sehr protektive, ich muss mich verteidigen und mache irgendwie einen Gegenangriff übergehen. Sondern wir sagen halt so, ey, für den Moment, nehmt einfach wahr, was da für Gefühle kommen, versucht einfach nichts dazu zu sagen und die Gefühle, die ihr dazu habt, besprecht die nachher untereinander. Nicht mit den Flinterpersonen, die diese Kritik äußern. Und das ist super aufwendig oder super schwierig für viele. Das funktioniert mit Erwachsenen auch besser als, wir machen ja auch viel Teamentwicklung. Also mit Erwachsenen, die schaffen das dann häufiger, auch obwohl die extrem aufgebracht sind. Ne? Da geht es dann auch oft um Konflikte und so. Aber das ist in der Tat eins der wichtigsten Momente, wie wir so gemerkt haben. Weil da wird dann quasi es möglich oder so lernbar, eigentlich mit sowas dann auseinanderzusetzen und dann auch im Nachhinein über die Gefühle, die dann dabei auftreten, auch ins Gespräch zu kommen. Aber das müssen in dem Moment dann nicht wieder die Flinterperson auffangen, sondern da auch in der Verantwortung. Also es hat so mehrere Funktionen gleichzeitig, füreinander zu gehen und sich dann untereinander damit auseinanderzusetzen. Okay, ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Ich finde es
nice. Das war mega interessant und hat echt eine Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, schon beantwortet. Nämlich habe ich mich zwischendurch jetzt irgendwann gefragt, was eigentlich die Mädchen oder jungen Frauen oder weiblich gelesene Personen eigentlich machen, ob die mit in diesen Workshops sitzen, die ihr gebt. Aber das heißt, eigentlich hat sich jetzt die Frage schon insofern geklärt, die in einem gleichzeitig sozusagen einen anderen Workshop machen.
Wir starten gemeinsam und enden gemeinsam. Es gibt eine Phase, wo wir die Räume trennen.
Okay. Ja, okay, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss unseres Gesprächs und wir wollten zum Schluss nochmal auch über Geschlecht hier in dieser Runde vielleicht sprechen. Wir haben ja jetzt in der auch diversen Zusammensetzung geredet, aber ihr seid ja sozusagen von außen werdet ihr sicherlich beide erstmal oft männlich gelesen. Und uns hat einfach auch nochmal interessiert, wie ist denn euer persönlicher Take zu Männlichkeit? Wir haben jetzt vorhin auch schon darüber gesprochen, dass es ja auf der Linken zum Teil dann sehr diese toxische Männlichkeit, alternative Männlichkeit, kritische Männlichkeit, so ganz viele Begriffe dann darum gibt, die irgendwie versuchen, ein neues Verhältnis zu Männlichkeit zu finden. Und irgendwie sozusagen irgendwie sozusagen mit diesem Verhältnis umzugehen, was ja, wie Tobi jetzt eben auch schon angesprochen hat, irgendwie auch gerade in linken Diskursen oft irgendwo zwischen Dekonstruktion, Alternativen finden, manchmal auch vilifizieren, manchmal auch heroisieren abfeiern. Und abfeiern, sich irgendwie bewegt.
Das Ding ist, also diese Zuschreibung, die ich bekomme, dass ich ein Mann bin, die ich mein Leben lang eigentlich bekomme, die gibt mir nichts, was mir was wert ist. Also was es mir gibt, ist haufenweise Privilegien. Was es mir gibt, ist, dass ich Teil bin von diesen komplizenhaften Männlichkeiten oder dass ich oft davon profitiert habe irgendwie. Seitdem ich es aber checke, dass es so passiert, versuche ich diese Macht, die ich dadurch bekomme, an jeder Stelle oder immer, wenn ich kann und wenn es mir auffällt, irgendwie so zu teilen, weil sie mir sozusagen nichts wert ist, wenn sie deswegen kommt, weil ich ein Mann bin und nicht, weil irgendwas anderes so. Und das kann ich aber natürlich nicht immer sozusagen sofort verstehen und sofort sehen. Das ist irgendwie so der Prozess. Ich merke aber, dass mir sozusagen diese Zuschreibung Mann sein eigentlich gar nicht so viel gibt, sondern er mir sehr, sehr viel genommen hat. Mir sehr, sehr viel so wie so Schranken eigentlich so gesetzt hat, dass ich bestimmte Dinge nicht sein darf, nicht machen darf, dass ich aufgehört habe mit Tanzen, als ich 7 Jahre alt war, obwohl ich gerne getanzt habe, also in der Schule, in so einer Tanzschule zu tanzen, weil gesagt wurde, dass es macht, aber es machten aber Jungs nicht oder so. Also das ist eher, dass es so Schranken waren. Und deswegen kann ich, ich verstehe sozusagen diese ganzen Männlichkeiten, von denen wir sprechen, queere Männlichkeiten, toxische Männlichkeit oder whatever, oder patriarchale Männlichkeit, ich verstehe sie als so Begriffe der Analyse, Strukturen und Systeme irgendwie so zu verstehen. Als Identifikationskategorien geben sie mir selber aber nichts. Ich weiß aber, dass es viele andere gibt, denen das total viel bedeutet. Also Transpersonen zum Beispiel, also so oder binäre Transpersonen, Transmänner, so, dass es ihnen teilweise viel bedeutet. Genau, mir bedeutet das gar nicht so viel. Ich finde jetzt aber auch nicht so krass Dysphorie. Deswegen ist das, glaube ich, irgendwo auf so einem nicht-binären Spektrum oder so. Keine Ahnung.
Cool, ja, vielen Dank. Tobi, wie ist es bei dir? Wie wichtig ist dir deine Männlichkeit?
Also sie spielt eine große Rolle in meinem Leben, unter anderem, weil ich mich quasi ja hauptberuflich damit beschäftige, aber darüber auch quasi in der stetigen Auseinandersetzung mit mir und meiner männlichen Sozialisation bin. Also so wie ich das, glaube ich, ja zu Anfang beschrieben habe, verstehe ich sie immer mehr als Ursprung für ganz viele Sachen, die ich verloren habe in meinem Leben. Ich fand das jetzt auch nochmal spannend bei Kaspar, dieses Tanzbeispiel. Das habe ich ähnlich mit ganz vielen Punkten, dass ich bei mir persönlich gemerkt habe, so, ich habe darüber viele Sachen verlernt, die ich jetzt als wertvoll erachte, die ich mir irgendwie mühsam wieder antrainieren muss. Gleichzeitig Sachen gelernt, die ich versuche mühsam wieder zu verlernen. genau, und das ist jetzt auf dieser persönlichen Ebene. Und dann aber in meinem Umfeld auch sehe, so viele Leiterfahrungen, die ich mitbekomme und so viele, ja auch ja, Ereignisse, die dann zu einer Schwierigkeit führen in diesem, ich eben hatte die irgendwie so eine schöne Formulierung, so ein zugewandtes Miteinander verunmöglichen eigentlich, hängen auch ganz viel mit Männlichkeitsperformances zusammen und diesem stetigen Druck, wieder in die Souveränität reinzugehen und für herausfordernde Situationen keine anderen Lösungen zu haben, als dann, ja, leider im Endeffekt sowas wie Gewalt. Also es ist einfach, die Konstruktion von Männlichkeit ist so eng mit so vielen Problemen verknüpft, dass es quasi für mich so zentral ist, dass ich mich da immer mit beschäftige. Also es ist sehr problematisch und gleichzeitig problematisch auch in der Facette, dass es mir ganz viele Privilegien gibt, die beispielsweise auch meine Arbeit erleichtern gegenüber dem, wie ich auch mit Personen, mit denen ich zusammenarbeite, das erlebe, die halt weiblich oder queer gelesen werden, weil mir anders zugehört wird, mir werden Sachen zugeschrieben oder ich kriege eine Art von Anerkennung, die andere Person nicht bekommt. Bei mir wird nicht so viel getestet mit Reproduktionen von Misogynie oder Queerfeindlichkeit, was ganz viele andere Personen erleben, dass da quasi extra Provokationen stattfinden, was dann wieder quasi eine Reproduktion auch von traumatisierenden vielleicht Erfahrungen mit sich bringen kann. Das ist ein Riesenprivileg. Es ist dieses Privileg, was ich meine Arbeit anspreche, was ich aber aktiv nutze. Und in dem Sinne, und das gibt es bei ganz vielen anderen Punkten, wo man so ehrlich sein muss, Männlichkeit ist mit so vielen Vorteilen verbunden. Es ist essentiell, da eine kritische Haltung zu entwickeln und das kritisch zu analysieren. Aber im Lebenswelt-Kontext oder im Erleben ist es oft mit Vorteilen verbunden. Und das kann man sich auch erstmal leider nicht so schnell weganalysieren und wegreflektieren, sondern das ist eine sehr lebensweltliche Erfahrung. Und das gilt es, sich immer wieder bewusst zu machen, und das geht oft nur über Gespräche, weil man sich da selber auch mit so erlaubenden Gedanken und so immer wieder sehr gut weiß auszutricksen, warum das okay ist, dass man das gerade macht und warum es okay ist, dass man den Vorteil, ne, Cornelia sagt ja, die patriarchale Dividende dann doch einstreicht. Und da finde ich die entscheidendste Frage, was mache ich in den Momenten, wo es keiner sieht? Genau, und wie kann ich auch vielleicht dafür sorgen, dass es auch nie jemand wahrnimmt? Weil das, glaube ich, eine große Herausforderung ist oder eine entscheidende Frage ist, auch in dieser ganzen kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit. So, wann, welches Verhalten ist nicht auch darauf ausgelegt, wie komme ich bei anderen Menschen an, wenn ich mich irgendwie in linken Kreisen bewege, wo es irgendwie so, vielleicht eine feministischere Hegemonie gibt? Also, was ist da dann eigentlich mein Bedürfnis oder mein das, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, die Frage muss man sich immer wieder stellen und die muss man sich gegenseitig stellen, die muss man sich radikal stellen, weil sonst, ich glaube, da haben wir jetzt nicht mehr so die Zeit für, kommt es sehr schnell dazu, dass man einfach sehr gut lernt, Männlichkeit zu kaschieren.
Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen die Kritik mit dem Pick-Me-Move, also dass praktisch profeministische Männer oder Männlichkeit als so eine Art Pick-Me-Move gegenüber feministischen Frauen das Ausstellen von einer feministischen Haltung, die aber hinter der dann gar nicht so viel steht, ne?
Oder quasi, ich glaube, die ist immer da und damit müssen wir immer kritisch umgehen und damit müssen wir immer auch radikal uns kritisieren. Also ich habe ja erzählt, bei mir, ich habe mich quasi angefangen, feministisch auseinanderzusetzen, da war ich Anfang 20. Davor habe ich so viel gelernt und verlernt, das steckt so tief in einem drin und die Gesellschaft ist so aufgebaut, dass das erstmal alle lernen. Das ist immer da. Und auch wenn man sich dann toll mit Theorie und mit Kritik und sowas auseinandergesetzt hat, bleibt das präsent.
So ein eigener Weg, sozusagen das wieder abzubauen, also oder diese gelernten Muster sozusagen wieder so zu verlernen. Mir fällt das so ganz, ganz, ganz krass ein beim Thema so ein Rock tragen oder ein Kleid tragen. Also ich bin eine queere Person und ich werde auch oft als queer gelesen, habe Make-up im Gesicht und so weiter und das geht alles. Aber das Ding ist, weil ich das sozusagen nicht mit 13, 14 gemacht habe, hatte ich nie diese Zeit des Ausprobierens. Hatte ich nie dieses, dass man halt so schlechte Teenie-Style sozusagen hat. Und als ich so angefangen habe, damit ab und zu mal einen Rock zu tragen oder Make-up zu haben, war das alles, also wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, denke ich, oh mein Gott, wie habe ich denn da ausgesehen? Weil ich erstmal noch so einen Style finden musste. Und dazu kommt noch, dass man so krass sozusagen bestraft wird dafür, wenn man das macht. Man hat gar keinen Raum, sich sozusagen richtig auszuprobieren, weil die Außenwelt mit drin ist. Und das ist voll der Prozess so. Also auch so die Gewalt, die man kommt, irgendwie so einordnen zu können, wenn, also es ist einfach krass, so, Man muss so selbstsicher sein und das kann man nur sein, wenn der Look richtig geil ist. Und dieser Look muss aber erstmal geil werden können. Also, und dafür braucht es irgendwie so Zeit und es braucht Liebe und es braucht weniger, Bestrafung.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr das so persönlich auch geteilt habt, wie da eure Wege gerade sind und wie ihr euch selber damit auseinandersetzt. Wir machen jetzt noch einmal ganz zum Schluss den Schwenk zu den Hörerinnen, weil wir unsere Hörerinnen immer gerne auch mit einem Wegweiser nach Hause schicken wollen oder in ihren weiteren Tag und Alltag schicken wollen, damit, was sie tun können, wenn sie jetzt nach dem Podcast Lust haben, bei dem Thema aktiv zu werden und sich irgendwie gegen die Radikalisierung junger Männer einzusetzen. Was würdet ihr ihnen denn dann mitgeben? Tobi, wenn du magst, start gerne und dann kann Kaspar anschließen.
Was ich wichtig finde und was ich irgendwie vielen Menschen in meinem Umfeld, was ich jetzt mal so interpretiere, das vielleicht ähnlich ist wie die HörerInnen hier, dann sage in so Situationen, ist so, versucht mehr Care-Arbeit unter Männern zu machen und Care-Arbeit in all ihren Formen, also auch vor allem emotionale Arbeit. Erstens entlastet das die Flinterpersonen, die das sonst hauptsächlich machen und aber auch so, ihr lernt dabei, dieses sich zuwenden und auch quasi miteinander in andere Modi zu kommen und quasi etwas anderes zu sein miteinander. Das hat dann Auswirkungen auch auf andere. Und genau, das ist so ein zentraler Take, den in so Kontexten, aber dann im Umgang mit diesem Erstarken auch von der Manosphere und auch rechtsradikalen Narrativen so in der Adoleszenz, bleiben wir mal bei dem Bild, wenn es halt irgendwie darum geht, so die eigene Identität zu finden, versuchen, wenn man den Raum dafür hat und wenn man gerade merkt, die persönlichen Ressourcen sind da und ich möchte das gerade machen, das ist in der Tat quasi die entscheidende Bedingung, Momente zu finden, wo man sich den Personen weiterhin empathisch zuwenden kann. Damit meine ich vor allem aber auch die Gruppe, die Kaspar eben angesprochen hat, die noch so auf dem Zaun sitzen, also die jetzt noch nicht quasi so krass radikalisiert sind, dass sie einem klar gefährlich sind. Ich glaube, da muss man so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl gucken. Aber wenn man da das Gefühl hat, so, ich kann auch mit denen reden und es gibt auch eine Möglichkeit, dass sie mir zuhören und irgendwie mitkommen, da ist es super wichtig herauszufinden, so, was für Bedürfnisse stecken vielleicht dahinter, die Rechtsradikalen ansprechen und die der Antifeminismus anspricht. Und was kann ich da irgendwie für Alternativen auch bieten? Weil genau, also wir haben da ein Forschungsprojekt zu gemacht, wo wir dann so Interviews geführt haben mit so männlich gelesenen Personen, die sagen, sie haben keinen Bock auf Feminismus. Das war unfassbar anstrengend, aber es war auch unfassbar interessant, weil das natürlich komplexe Individuen sind und da irgendwie Gründe hinterliegen, warum sie dafür so affin sind. Und dann versteht man das mehr und dann kann man auch besser mit ihnen in Gespräch kommen, weil sie sich dann auch wieder gesehen fühlen. Das ist auch eine Form von Care-Arbeit, wo ich wieder sage, so, das müssen mehr männlich sozialisierte Personen machen, weil ich kann sehr, sehr verstehen, dass da Flinterpersonen auch überhaupt keinen Bock mehr drauf haben. Und das genau, sollten sie auch nicht Verpflichtung fühlen, das zu machen. So, aber ich glaube, das ist aus dieser pädagogischen Perspektive, glaube ich, der Weg, der immer gegangen werden kann und leider anstrengend gegangen werden muss. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit haben wir ein Methodenkonzept entwickelt, Männer im Feminismus, warum und wie, wo es quasi, das ist eine pädagogische Handreichung, die findet man bei uns auf der Website unter Veröffentlichungen, also Detox Identity.
Kaspar, was würdest du sagen, jetzt auch aus den 3 Monate Erfahrung bei Mike, was sind Sachen, die Leute, Politgruppen machen können, wenn sie jetzt sagen, es war total interessant, euer Ansatz ist nice, sie wollen das gerne vielleicht nachmachen?
Wir haben eine Homepage gemacht, in dem wir unser ganzes Wissen oder was wir gesammelt haben, unsere Perspektiven gesammelt haben und so zugänglich zusammengestellt haben, damit möglichst viele Leute das sozusagen nachmachen können, weil unser Projekt ist am Ende ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, wenn nicht, dass ganz, ganz viele Leute mitmachen. Ne? Also das heißt, man kann sich auf unserer Homepage mike.fyi/docs, die verlinkt ihr bestimmt in den Shownotes oder so, das alles so durchlesen und so ganz im Everyday Life geht's, also aus meiner Perspektive sind halt so 2 Sachen. Das eine ist Macht teilen, wenn man sie bekommt. Und das zweite ist Kleider tragen und Fun haben damit. Und wenn dann sozusagen, man muss auch da mutig sein für und man kann auch dafür in der Öffentlichkeit bestraft werden. eine Perspektive, die dabei aber hilft, dass der Hass, den man bekommt, der ist niemals persönlich gegen einen selber gerichtet, sondern er ist immer gerichtet gegen eine Projektion, die diese Person von dir hat. Der Hass, den ich als queere Person sozusagen abbekomme, ist nicht der Hass auf Kasper, sondern es ist der Hass, den man gelernt hat, gegen queere Personen zu zeigen. Und dagegen arbeitet man, indem man das Kleid trägt. So, also, und das, genau, das macht die Gewalt, die man bekommt, nicht kleiner, aber das macht sie erträglicher.
Danke, dass ihr hier zu Gast wart und danke auch dafür, dass ihr diese Sachen mit uns geteilt und auch mit den HörerInnen geteilt habt. Es war, fand ich, ein total interessantes Gespräch und danke für die Arbeit, die ihr auch macht.
Danke euch.
Danke auch für eure Arbeit.
Für eure Arbeit.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich fand es richtig toll und inspirierend und da können die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch total viel von mitnehmen, von so praktischer Arbeit.
So, da sind wir wieder und wie nach jeder Folge sitzen Inken und ich hier noch kurz zusammen, sammeln die losen Enden ein und arbeiten vielleicht für euch nochmal so ein bisschen raus, was vielleicht besonders interessant war an dem Gespräch mit Kasper und Tobi, was wir mitnehmen und wo wir denken, da kann man insgesamt einiges lernen vielleicht für linke politische Arbeit. Inken, wie ging es denn dir? Was waren denn so Punkte, wo du sagst, okay, das bleibt hängen, da kann man sich was abschauen.
Also ich finde, so viele lose Enden gibt es nach diesem Gespräch gar nicht. Es war für mich irgendwie ein ziemlich runder Bogen. Natürlich gibt es immer so ein paar strategische Learnings und die gehen wir jetzt vielleicht einfach so ein bisschen durch. Mhm. Cool fand ich und auch richtig interessant, den beiden Initiativen, wie die es geschafft haben in so einem Feld, wo es ja total viel Diskurs drüber gibt, richtig viele Leute jetzt auch nach den letzten Wahlergebnissen reden darüber, der Divide in der jüngsten WählerInnen-Gruppe und bei den U18-Wahlen, dass da junge Männer so viel rechter abstimmen als junge Frauen und auch so ein Revival von traditionellen oder sehr konservativen Gender-Stereotypen. Das ist ja was, wo super viel drüber gesprochen wird, aber ganz wenig Leute irgendwie ins Handeln kommen. Und das fand ich sehr interessant, dass beide das geschafft haben, beide Initiativen, auch in denen die arbeiten, da Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Tobi halt in diesem Zwangskontext Schule, wo man auf die Leute trifft und die Schülerinnen und Schüler ja auch gezwungenermaßen in dem Raum sind und zusammen sind und sich viele der Dynamiken natürlich auch die ganze Zeit wiederholen. Und Kasper halt auf TikTok in diesem Raum, in dem sich auch viele Menschen radikalisieren, aber man dem halt eben auch was entgegensetzen kann.
Mhm. Das heißt, sie gehen letztendlich ein strukturelles Problem an, wo man erstmal denken könnte, okay, ja, was kann man jetzt gegen so einen großen Trend irgendwie unternehmen als einzelne Gruppe, als einzelne Person, und brechen das dann aber so runter, dass sie im Fall von online-theater.live sich eben dann gefragt haben, wo findet denn diese Öffentlichkeit statt, in der junge Männer antifeministisch radikalisiert werden? Auf TikTok, okay, wenn das dort stattfindet, wie kann man daran mitwirken, indem man selber sich da einen Account macht und irgendwie in diese Bubbles reinkommt? Wie kommt man in die Bubbles rein, indem man halt schaut, welche Ästhetiken werden da bedient und welche Hooks gesetzt, um die Leute eben reinzuziehen. Und das ist dann ist auf einmal praktisch durch diese strategische Analyse ist man auf einmal handlungsfähig. Und darum geht es ja letztendlich immer wie wir aktivistisch zu politischen Themen versuchen zu arbeiten. Und im Fall von Tobi, genau wie du eben gerade auch schon gesagt hast, also sich eben gesagt, okay, es ist ein Problem, dass immer mehr junge Männer nicht erreichbar mehr sind für feministische Botschaften und so weiter. Wo kann man sie am ehesten noch erreichen? In den Zwangskontexten, wie du gerade schon gesagt hast. Welche Haltung braucht man dafür? Und dann immer weiter so runtergebrochen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für so eine Art strategischen Pfad.
Ja, also mit strategischen Pfad denkt man ja oft andersrum. In strategischem Pfad denkt man ja oft in Richtung von, wie kann ich eine bestimmte Sache verhindern? Aber genau, es geht sozusagen eigentlich immer um dieses weiter runterbrechen von einem Problem, bis es halt so klein ist, dass es handhabbar ist. Und dann ist es natürlich immer mit der traurige Seite auch verbunden, dass man nur so begrenzt schlagkräftig ist. Also, dass jetzt man zum Beispiel nur ein dreimonatiges Projekt machen kann, wie im Fall von Kaspar, oder dass man halt immer in einzelnen Klassen ist und da immer nur einen einzigen Tag hat, um irgendwie Impulse zu setzen. Mhm. Aber genau, sozusagen am Ende braucht es halt dann viele dieser Initiativen, genauso wie es viele rechte Accounts gibt, die von der anderen Seite auswirken. Was bleibt dir noch so im Kopf, Valentin?
Also ich fand im Fall von Tobi total interessant, wie vielseitig die rangehen an diese Arbeit mit den Jugendlichen, wie viele unterschiedlichen Methoden da zum Einsatz kommen. Und eine Methode, die mir besonders noch auch im Gedächtnis geblieben ist, die mich besonders beeindruckt hat, ist, wie sie es schaffen, indem sie dann praktisch im Klassenzimmer Videos zeigen an der Tafel von TikTok, sage ich jetzt mal, so die Kommentarspalten live ins Klassenzimmer zu holen und dann aber bearbeitbar und besprechbar zu machen. Also diese Beobachtung, dass, wenn man die Videos zeigt, dass dann dieselben Kommentare eigentlich so aus dem Klassenraum kommen, aber man im Unterschied zu TikTok, wo man alleine ist, eben nochmal anders eingreifen kann, anders intervenieren kann. Und ich fand es dann auch irgendwie total überraschend, wie ähnlich sich dann doch auch die beiden Strategien waren. Also wie Kaspar dann halt meinte, naja, bei ihnen war dieses Management der Kommentarspalten eben auch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Also zu gucken, wer schreibt dann da, was schreiben die, wie kann man darauf reagieren, weil die Leute zwar alleine am Handy sind, aber eben online ist man ja auch nie ganz alleine, weil in den Kommentarspalten begegnet man sich dann doch auch wieder irgendwie. Das fand ich super interessant, also sowohl diesen Methodenpunkt als auch eben praktisch diese Überschneidung zwischen den beiden unterschiedlichen Ansätzen.
Ja, total. Was ich, finde ich, damit so ein bisschen verbindet ist, oder was, woran ich jetzt gerade denken musste, ist, dass ich fand auch, dass die einen super spannenden Zugang zu Emotionen hatten und ganz, ganz stark emotional gearbeitet haben, viel, viel stärker als wir das sonst, finde ich, aus linken Bewegungen oder auch aus dem Aktivismus oft kennen, dass sie wirklich im Grunde identifiziert haben, das ist ja Kernpunkt der Analyse, die Kaspar gesagt, die Kaspar geteilt hat, aber so wie ich das verstanden habe, auch von Tobis Arbeit, dass im Grunde in diesen radikalisierten Männlichkeitsvorstellungen die Jungen oder die jungen Männer, die das sehen, halt entemotionalisiert werden, also dass denen praktisch der Zugang zu ihren Emotionen außer Wut, das bleibt dann praktisch noch übrig, so ein bisschen. Aber dass eigentlich der Zugang zu allen anderen Emotionen so genommen wird oder immer stärker verkümmert. Und dass sie deswegen eigentlich auch Emotionen und Zugang zu Emotionen so stark beide ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt haben. Also bei Tobi im Klassenzimmer, damit auch, dass sie so ja absichtlich Situationen herstellen, wie kritisiert zu werden, die emotional total herausfordernd sind, und dann gucken, wie man damit gut umgehen kann. Oder halt bei Kaspar in den Videos, wenn man sich da mal so ein bisschen umguckt auf diesen Accounts, geht es ganz oft um Gefühle. Wie habe ich mich in der Situation gefühlt? Ich war da überfordert. Wie bin ich da damit umgegangen? Oder ich habe mich in der Situation unwohl gefühlt. Ich habe es dann angesprochen oder sozusagen, vielleicht auch nicht angesprochen, aber das erstmal für mich wahrgenommen und so. Und das fand ich total interessant.
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein besonderer Fall. Sonst sind die Emotionen ja eigentlich nur so eine Art kommunikatives Vehikel, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Das machen die auch, ne? Also, dass der Alex New Mindset direkt reinballert, irgendwie mit fast so halb ins Mikro geschrien, so ungefähr, damit man halt nicht weiter swiped. Das kennen wir praktisch auch, also diese Funktion des Hooks, die kennen wir praktisch eigentlich auch ganz gut selbst, ne? Dass man irgendwie empört ist, wütend ist in der Kommunikation, um die Leute irgendwie zu erreichen und zu sagen, das hier, was wir hier reden, ist wichtig. Aber dann in der Art oder in den Zielen, die sie in ihrem Aktivismus verfolgen, da gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, weil die adressieren ja eigentlich genau diese Psychokrise. Ne? Also die sagen, irgendwie gibt es da eine Psychokrise unter Männern, die halt gemacht wird, unter anderem durch diese Manosphere. Und wir müssen deswegen praktisch nicht nur Emotion als kommunikatives Vehikel nutzen, sondern Emotion ist auch praktisch das Ziel und der Zweck unserer Kommunikation zu vermitteln, wie kannst du emotional kompetent werden? Fast so ein bisschen therapeutisch.
Ja, total. Ja, so eine Befähigung halt zu emotionaler Arbeit und Selbstarbeit, ne? Ja, auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit diesen Hooks, das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt von Hacking. Genau, als Strategie sehr genau die gegnerische Seite zu analysieren und dann zu gucken, wo man sich da einhaken kann. Mhm. Das sind ja auch eine Strategie, die wir schon in anderen Podcasts besprochen haben. Zum Beispiel, als wir mit Arne Semsroth über den Freiheitsfonds gesprochen haben. Mhm. Da ging es dann ja auch darum, so eine Lücke im System zu finden oder halt so eine Art Haken, wo man selber andocken kann. Und da war es halt die Möglichkeit, dass man Menschen aus dem Gefängnis freikaufen kann, indem man ihre Ersatzfreiheitsstrafe finanziell übernimmt. Und da hat dann praktisch der Freiheitsfonds als Initiative angeschlossen. Und hier ist es halt im Grunde, dass diese jungen Männer total stark auf der Suche auch nach einer emotionalen Ansprache sind und die ihnen ganz viel auf eine negative Art auch gegeben wird, nämlich auf eine Art von entweder Wut oder einer Konfrontation damit, dass genau ihre Emotionen, dass sie ein Bedürfnis danach haben, aber dass sie eigentlich nicht brauchen und dass es auch alles weggeht und auch ihre schlechten Gefühle weggehen, wenn sie nur genug Sport machen. Mhm. Und so. Und da haben die eigentlich dann angesetzt, aber dann mit einer anderen Message. Also sozusagen sind im Grunde auf dieses Bedürfnis eingegangen und haben dann aber gesagt, nee, du kannst damit auch anders umgehen und es ist nicht falsch, dass du dieses Bedürfnis hast.
Ich finde es auch interessant, ehrlich gesagt, bei dem Hacking-Punkt, ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdiger Punkt, aber so einfach nochmal auch zu untergliedern, wenn man irgendwie so ein Video macht, welche Ebenen hat so ein Video? Es gibt einerseits die visuelle Ebene, es gibt die Ebene der Rhetorik und der Art, wie es gesprochen ist, aber dann gibt es eben auch noch die inhaltliche Ebene und ich finde, der Hack besteht ja praktisch bei denen genau darin, das auf eine interessante Art zu rekombinieren. Ne? Also sie machen eben, dafür brauchst du erstmal diesen Schritt zu sehen, dass es diese Ebene, diese unterschiedlichen Ebenen irgendwie gibt und dass man da sich immer überlegen kann, wo man ansetzt. Also wir hatten das ja mal bei einem anderen, bei einer anderen Kampagne, ich weiß nicht mehr genau, welches war, hatten wir auch in der Nachbesprechung gesagt, dass man eben immer gucken muss, ob man praktisch eine radikale Aktionsform mit einer sehr realpolitischen Forderung verbindet oder umgekehrt, weil das dann immer Anschlussfähigkeit erhöht. Und es ist ja eine ähnliche Denke, jetzt in diesem Hacking zu gucken, okay, auf einer Ebene setzen wir an und die anderen Ebenen lassen wir so. Mhm. Auf einer Ebene gibt es ganz viel Anschlussfähigkeit und auf einer Ebene gibt es praktisch den Twist.
Ja, lustig, muss ich auch dran denken. Und das... Genau, und da sind ja auch die Accounts ein bisschen unterschiedlich. Also Alex New Mindset zum Beispiel kopiert ja, würde ich sagen, sowohl Ästhetik als auch Tonfall sehr stark und setzt vor allem noch ein bisschen auf andere Inhalte. Während Don Kay sehr stark im Ton, würde ich sagen, kopiert, aber die Inhalte natürlich ein bisschen verändert und die Ästhetik aber auch ja irgendwie dadurch, dass er halt putzt.
Genau, bei der Ästhetik ist es halt auch wieder beides. Ne? Es ist halt auch diese Ego-Shooter-Perspektive.
Ja, voll. Also, voll. Ja, hat offenbar richtig spannend gemacht. Letzter Punkt, das Trilemma, was Tobi am Ende angesprochen hat. Das fand ich in der Gesamtschau einfach nochmal richtig interessant, weil ich es oft in feministischen Bereichen extrem schwierig finde, sich zu bewegen in diesem Spannungsfeld zwischen Dekonstruktion, wir wollen irgendwie Geschlecht dekonstruieren und wir wollen, dass alles ganz anders ist und wir haben sowieso gar keine Lust mehr, uns mit diesen Geschlechternormen zu identifizieren. Und aber auch Anschlussfähigkeit in einem Mainstream-Diskurs und Erreichbarkeit von Leuten, um überhaupt was verändern zu können. Und das hat Tobi ja noch als Trilemma beschrieben, sozusagen mit dem dritten Part des Empowerments.
Ja.
Und das fand ich cool, irgendwie wie pragmatisch und wie entschieden sie damit irgendwie umgegangen sind, sich da selber drin zu positionieren.
Ja, ich meine, das macht ja genau ein Dilemma letztendlich auch aus, dass man eben sagt, es lässt sich nicht auflösen.
Ja.
Und wie man dann damit umgehen muss, finde ich, zeigt sich gut bei denen. Also, dass man eben Bewusstsein dafür erstmal braucht, dass es ein Dilemma ist. Und dass man dann immer wieder neue Bearbeitungsweisen halt braucht, die ein Stück weit auch rotieren. Also man weiß, mal setzt man den Fokus auf das eine, mal auf das andere und dann wiggelt man sich da so ein bisschen durch. Ja, das finde ich interessant, einfach weil wir natürlich aktivistisch immer damit konfrontiert sind, dass wir irgendwie viele Sachen gleichzeitig machen müssen und dass wir auch nicht unsere Utopie einfach so zum Greifen nah ist und wir sie einfach so realisieren, sondern wir sind immer wieder konfrontiert mit schwierigen Entscheidungen, mit Dilemmasituationen. Und ich finde irgendwie, fand es cool, auch bei den beiden zu sehen, wie die da auch mit Humor rangehen. Irgendwie, das macht dann Bock drauf, da dran zu bleiben, auch wenn es immer wieder unbefriedigend ist.
Total. Und ich fand auch interessant zu sehen, dass sie auch zum Beispiel einen klaren Weg in ihrer Lohnarbeit wählen, nämlich anzudocken an ganz viel, was so normalisiert ist und so ein Stückchen zu dekonstruieren und dann aber für sich privat zu wissen, und das finde ich jetzt am Ende des Gesprächs nochmal voll klar geworden, nee, ich muss hier immer wieder auch bei mir selber ganz viel Dekonstruktionsarbeit leisten und versuchen, andere Leute zu empowern und so. Und das fand ich einfach einen total reflektierten Umgang irgendwie mit der Situation, der mir echt total gut gefallen hat.
Ja, das fand ich auch. Dann belassen wir es vielleicht dabei.
So ist es.
Es war ein super Gespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Die ganzen Materialien verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, wie immer. Und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, wenn es wieder heißt.
Was tun?